Stopp. Erdgeschoss.
Ein herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 23. Heute darf ich wieder mal begrüßen Stefan.
Hallo.
Und Ulrich.
Hallo.
Hallo. Und ich wünsche euch einen schönen Handtuchtag.
Heute ist Handtuchtag?
Heute ist Handtuchtag, ja.
Wirklich?
Ja.
Wo hast du das recherchiert?
Das ist jeden 25. Mai, also.
Cool.
Ja. Na, wollte ich nur sagen.
Ich muss da gleich einhaken.
Ja?
Gibt es da irgendwo eine Liste?
Eine Liste
von diesen Tagen? Weil ich wollte selber
es
mal.
Gibt nur einmal im Jahr einen Handtuch.
Ja, schon, aber es gibt ja viele.
Achso, du meinst so Nerd-Feiertage?
Ja, okay. Weil ich wollte selber schon also mal den Welthaubentag einführen.
Ja.
Ja? Und habe den irgendwie. Es war irgendwie im Dezember, glaube ich, dass ich den gehabt habe. Und das habe ich mir. Jahrelang war das im Google-Kalender eingetragen, so quasi mein persönlicher Welthaubentag. Aber den gibt es wahrscheinlich schon und ich würde gerne wissen, wo man das, ich könnte es googeln, oder?
Ja, womöglich.
womöglich. Auf die Idee kam sicher schon ein anderer.
Ja, das kann durchaus sein.
Okay,
ja.
Handtuchtag.
Ja, es war nämlich heute auch lustigerweise, das finde ich auch sehr nett, in der Sternwarte im 18. oben. Jeder, der mit einem Handtuch kommt, bekommt eine Gratisführung.
Ja, klar, per Anhalter durch die Galaxie.
Genau,
ne?
Genau.
Sehr cool.
Ja, wollte ich nur sagen. Stefan schaut so grimmig.
Nein,
ist nur egal.
Ich habe nur kein Handtuch mit, ich habe schlechtes Gewissen.
Ja, ich habe meins heute auch nicht mitgenommen. Aber na gut. So, wir haben ein paar Themen. Ja, wir haben ein paar Themen. Wollen wir gleich mit der VR Developers Konferenz anfangen?
Könnten wir.
Ja?
Ja.
Wer war dort? Nein, ich muss jetzt nicht alle Vortragenden aufzählen, sondern warst du dort?
Also ich war dort und das Hauptproblem, das mir als allererstes ins Auge gestochen ist, dass gefühlte 3.500 bis 4.000 andere Menschen dieselbe Idee hatten und die Veranstalter damit wirklich ein wenig überfordert waren. Also gerade beim Check-in am ersten Tag, es war ein Wahnsinn. Also es war wirklich so quasi die mehr als die gesamte oder eineinhalb Mal die Max-Halle, die lange Seite, war eine Schlange und du musstest dich anstellen, um reinzukommen. Und ja, selbst auf den quasi Bühnen oder bei den Bühnen hattest du einfach wirklich Platzprobleme und wenn du zu spät gekommen bist, überhaupt keine Chance, den Vortrag zu hören.
Ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Das war ziemlich überbucht.
Ja. Ja.
Es war wirklich überbucht.
Fast schon peinlich überbucht.
Ja.
Ja.
Trotzdem war ich verwundert, dass das mit den Bühnen und mit diesen Vorhängern wirklich gut funktioniert.
Mhm.
Kennst du die Rinderhalle, also die Max-Halle?
Hat mich auch beeindruckt.
Und die haben da einfach riesige, halt so dicke Vorhänge runterhängen lassen und das war akustisch komplett in Ordnung.
Einwandfrei, ja. Einwandfrei. Ich habe nämlich auch Wochen vor der Konferenz gerätselt, weil ich kenne die Max-Halle nur im leeren Zustand.
Mhm.
Ich war noch nie auf einer anderen Veranstaltung dort. Ich war so quasi vor der ersten Veranstaltung überhaupt, bevor das revitalisiert wurde, war ich ein, zwei Mal drinnen und habe mir einfach nicht vorstellen können, wie du so eine Konferenz mit verschiedenen Stages drin machen kannst, aber das haben sie super hinbekommen.
Ja, stimmt.
Und ich war auch wirklich schwer beeindruckt, was sie für ein Line-Up hinbekommen
prinzipiell
haben.
Prinzipiell ja.
Bei der Konferenz.
Prinzipiell war das wirklich, wirklich okay. Ja, ja, stimmt.
Und man hat auch so gemerkt vom Publikum, da war wirklich so, also das Who is Who von Wien vertreten und so quasi der ganze Osten von Österreich waren, glaube ich, sehr, sehr viele Developer da.
Ja, definitiv. Aber auch aus dem östlichen Ausland oder EU-Ausland waren auch etliche da.
Das meine ich, ja.
Ach so, ja. Nein, war wirklich okay. Jetzt ist die Klima ausgegangen. Oder?
Kann das sein? Ja, definitiv.
Ist das so lange nachgelaufen? Na gut, wie immer. Sonst...
Was waren deine Highlights?
Mein Highlight war definitiv Rasmus Lehrdorf, PHP. Mhm.
Aber du bist ja auch großer Fan von PHP.
Ja, ich benutze halt PHP, ja, definitiv. Aber der Vortrag war wirklich, wirklich nett und auch die Aussage so, sogar, also durch die Blume gesagt, war es irgendwie so, geht's mir nicht alle am Arsch? Eigentlich ist es eine Template-Sprache, also war es als Template-Sprache gesehen. Mhm. Nur weil halt dann Leute daherkommen sind und das drinnen haben wollten und auf einmal musste man mit einer Datenbank sprechen können und keine Ahnung was. Das war eigentlich nie der Sinn und Zweck dieser Sprache. Mhm. Ne? Weil er hat halt alles irgendwie in C++ oder in C geschrieben oder so, halt CGI-mäßig, ja, und hat sich gedacht, das ist immer mühsam, da irgendwie quasi mehr oder weniger statisch den HTML-Code noch rein zu coden. Deswegen hat er quasi PHP geschrieben, halt als Template-Sprache. Mhm.
Ich war mit einem ganzen Haufen C-Sharp-Entwicklern dort und selbst die haben wirklich auch leuchtende Augen bei diesem Vortrag gehabt.
Ja, nein, der war also wirklich cool und auch zum Thema PHP 7 und bitte alle PHP 7 installieren, weil wir machen die Welt damit besser. Ja? Weil halt ausgerechnet hat, wie viel Tonnen CO2 man einsparen würde.
Wenn alle auf PHP 7 umstellen.
Weil es einfach so performant ist und der Memory Footprint viel kleiner ist und keine Ahnung was. Mhm. Dann hat er mir erzählt, dass er Etsy auf PHP, weil er ist ja bei Etsy angestellt mittlerweile,
ja,
auf PHP 7 umgestellt hat und hat einen Produktivserver nach dem anderen abgedreht. Ja. Die ganzen Sysadmins sind schon Panik gelaufen. Alles kein Problem. Er hat dann irgendwo ein Drittel der Produktivserver abdreht gehabt und die Performance war noch immer die gleiche wie mit PHP 5.6. Ja. Ja. Und das ist schon lustig.
Ja, ein zweiter guter Vortrag war vom wie heißt der? Stack Overflow-Menschen.
Ja, das habe ich mal leider nicht gemerkt, wie der heißt.
War auch großartig.
Coding-Horror.
Coding? Nein, wie heißt der Typ, der, also einer der Gründer von Stack Overflow, also Coding Horror heißt sein Twitter-Handle oder was? Mm. Ja, das kann sein.
Das ist so der am meisten auftritt.
Ja, hat auch einen ganz witzigen Talk gemacht.
Einen super Talk. Ist erst einmal über etliche drüber gefahren wie Uber.
Ja. Ja, Uber hatte aber auch
Uber
einen Talk.
Uber hatte davor, glaube ich, einen Vortrag oder zwei Vorträge davor.
Hast du den gesehen?
Nein, leider nicht.
Der war sehr spannend.
Da haben sie quasi ihr Developer-Stack vorgestellt, oder?
Genau. Also es war ein bisschen absurd, weil sie haben halt, halt auch Historie, was sie so machen und wie sie halt gewachsen sind. Ja? Und das Schräge ist, sie haben so einen, so quasi einen wirklich mit Jahren und Monaten hergezeigt, wo sie was Neues eingeführt haben und wo sie was verworfen haben. Also die haben wirklich ihre gesamte Architektur im 6-Monats-Rhythmus aus dem rausgetreten, ja, und neu, ja, gemacht.
Ja.
Ja. Ja. Die haben tausende Entwickler, ja. Das ist verrückt. Also
ja.
Und da ruft man sich, oder da dämmert es einem wieder, es ist eigentlich eh klar, aber Uber ist eigentlich eine reine Software-Company. Ja,
ja, die Wahrheit. Natürlich.
Ja, aber das ist einem nicht so klar, weil man, ja, sieht nur die Taxis und man sieht nur, sie wollen jetzt mit
Hubschraubern irgendwie. Airbnb ist auch eine reine Software-Firma. Ja, ja. Die haben nichts mit irgendwelchen Hotels oder sonst irgendwas.
Null. Hut, ne? Null. Das sind reine Software-Companies. Und das ist schon schräg, dass du ein ganzes Business so aufmischen kannst und so beherrschen und so dominieren kannst als reine Software-Company, mhm, ohne je ein Hotel besessen zu haben, mhm, oder ohne je eine eigene Taxi-Lizenz gehabt zu haben. Das ist verrückt.
Ja. Ja, stimmt.
Da werden wir noch viel sehen, glaube ich.
Ja, definitiv. Definitiv. Ja,
ja, sonst, also We Are Developers, eine gute Konferenz eigentlich, ist zu empfehlen,
ja,
für die nächsten Jahre.
Der erste Tag war ein bisschen...
War schwächer.
Ja. Ich meine, gut, der Monsieur von er hat immer It-Software gesagt und nicht ID-Software, lustigerweise. Mhm. Ist dir das aufgefallen?
Ist mir aufgefallen. Für mich war es auch immer ID-Software, ja, also der Erfinder von Doom.
Genau.
Ja.
War auch ein lustiger Vortrag. Ich meine, ich habe ihn, glaube ich, auf YouTube schon zwei oder dreimal gesehen.
Das war das Highlight auf jeden Fall.
Aber das war am ersten Tag sicher das Highlight. Das war...
Ja.
Wirklich cool, nämlich so von Anfang an gesehen, was wir begonnen hat und keine Ahnung.
Ja, vor allem er hat ein paar interessante Sachen gesagt über also ihre Firmenkultur und genau, wie sie arbeiten, welche Teamgröße sie haben, und die ist erschreckend klein bei It Software. Und Ja, und überhaupt so quasi, mit wem man Geschäfte macht, ja, wem man einstellt, ja, mit wem man zusammenarbeitet. Ja. Ja, also jemanden, den man nicht zu 100% leiden kann, mit dem sollte man nie zusammenarbeiten. Das sind so Dinge, so nona net Dinge, aber es ist schön, wenn das jemand mal sagt. Ja,
ja. Ja, definitiv. Ja. Definitiv.
Ein schöner Vortrag war auch zum Thema CSS. Habe ich mir auch nicht gemerkt, wer das war.
Das war Freitagvormittag, da war ganz viel CSS.
Da war sehr viel CSS. Ja. Manche Vorträge waren eher schwach, aber einer war recht gut. Der hat einfach auch so ein bisschen aus seiner Erfahrung und aus seiner Arbeitsweise gezeigt.
Okay.
Und es war recht nett, weil der hat immer wieder so große Refactoring-Themen gehabt. Okay. Ja, also keine Ahnung, Refactoring vom Guardian und da und dort und was auch immer.
Also so Use Cases mehr oder weniger.
Genau. Und er hat so ein paar nette quasi Insights gegeben zum Thema
Case Studies, wollte ich sagen.
Case Studies, ja. Wenn er refactort, dann macht er unbedingt einen File, der heißt shame.css.
Oh ja, ja. Und da tut er alles Böse rein.
Da kommen alle grauslichen Hacks rein. Ja.
Achso, und dann braucht er noch das eine File aufarbeiten quasi.
Genau, ja. Und da ist aber bei jedem Hack ist auch erklärt, warum er das jetzt machen hat müssen, ja, und ja, wann er das gemacht hat, ja, und was die Motivation war. Das ist sehr schön.
Super.
Sehr
schön. Super. Ja, ich habe dann im Stream, habe ich mir noch angeschaut, von Google, also es war irgendein Google Developer oder sowas, ich weiß nicht genau, zum Thema, ist mehr oder weniger Model-Driven Development, also halt, okay, braucht immer ein Modell und das Modell muss sauber sein und bla und hin und her. Ich habe das prinzipiell sehr spannend gefunden, aber ich glaube, es war ein bisschen zu kompliziert.
Mhm.
Also ich habe mich dann so umgehört, ein bisschen bei den Leuten. Und die haben gemeint, ja, eh nett, aber wahrscheinlich haben das nicht viele verstanden.
Ja.
Aber gut, wie auch immer. Sonst, ja, das, was mich noch genervt hat, waren eigentlich die Food Trucks in der Halle drinnen.
Ja, furchtbar.
Weil es hat einmal nach Nutella und auf der anderen Seite nach Leberkäse gerochen. Ja. Das war irgendwie nicht so leibend. Es war irgendwie grauslich. Auch die Luft da drinnen war so stickig.
Ja, ja.
Und du warst nach 2 Stunden was komplett pickig und wolltest am liebsten duschen gehen.
Ja, es ist also die Venue war definitiv die falsche.
Ja.
Sie war falsch ausgestattet drinnen und überbucht.
Ja. Ja. Und auch diese komischen Plastik-Iglus. Ich habe mir dann am Donnerstag habe ich mal eine halbe Stunde die zweite Keynote von der Bild von Microsoft angeschaut.
Ja.
Also eine halbe Stunde oder sowas. Und du bist da in diesem Iglu umgekommen. Also die Luft war wie, ich weiß nicht was. So stell ich es mir auf der ISS vor.
Ich glaube, die Luft
ist der Fleck
die
besser,
muss
ja
besser sein. Die muss besser sein. Aber weil du es gerade angesprochen hast, wir hatten ja zwei große, wie sagt man da, nicht Konferenzen, oh ja, schon Konferenzen, die Bild und die Google I.O.
Ja.
Wollen wir kurz?
Ja, gerne. Also
5 Minuten,
ich muss ehrlich sagen,
pro Thema.
Ja, weil ich brauche viel kürzer.
Ja, schön. Ich fehle noch kurz vorher.
Ja, bitte tun.
Ich halte eigentlich gar nichts so von diesem Live-Podcasting, was wir da machen. Mhm. Aber es ist überraschend, wir bekommen hier gerade Feedback in rauen Mengen.
Ah, wirklich?
Tatsächlich.
Aber Gutes oder Schlechtes?
Differenziert. Das eine ist hilfreich. Der Stoff, von dem ihr redet, ja, das ist Bühnenmolton.
Ja, ja, genau. Mhm.
Und
ja, und Palantir war Sponsor von der VIA Developers Konferenz. Habe ich auch sehr komisch gefunden.
Mhm.
Aber.
Und um mich zu rechtfertigen, warum ich kein Handtuch mit habe,
ja,
ich bin Pullinuckler.
Was?
Also.
Hey, ich mache das auch. Also ich habe auch so quasi links von meiner Dusche hängt immer ein frischer Pullover zum Trocknen.
Ja. Nein. Also ich esse immer, wenn ich nachdenke, meinen Pulli und daher brauche ich die Nuckelecke vom
Handtuch
nicht. So erklärt sich das.
Okay. Okay.
Nur zur Rechtfertigung.
Na gut. Vielen Dank. Der Stoff der Vorhänge heißt Spülen irgendwie.
Boom.
Genau. Und Palantir war halt, meine Güte, ich habe es auch seltsam gefunden.
Ja, gut. Irgendwie musst du Kohle machen.
Ja, eh. Ja. eh. Nein, Bild, wie gesagt, ich habe eine halbe Stunde angesehen, nur wie der, ich weiß nicht mal, wer das auf der Bühne war, dann angefangen hat, wie großartig es nicht ist, über die Cloud Copy und Paste zu machen, habe ich mir gedacht, jetzt muss ich gehen.
Ja. Also, ja, es ist eh großartig, oder?
Ja, ich meine, manchmal hätte ich dieses Feature auch gern, ne? Ja, ganz aber ehrlich. Aber das ist so selten, dass ich nicht will, dass mein jegliches Copy, das ich mache, zuerst einmal in die Cloud hochgeladen wird.
Ja, aber Google hätte es wahrscheinlich gern.
Was?
Das hätten alle gern.
Dass du das so ihnen hochlädst, damit sie es sich anschauen können.
Naja, bei Microsoft ist das jetzt dann angeblich.
Also Microsoft macht's.
Ja, okay. Bild ist Kino, also okay. Dann ist die Konferenz Microsoft und Microsoft macht das jetzt. Und da wird prinzipiell halt jetzt alles in die Cloud hochgeladen anscheinend. Mhm. Eben mit dem Windows 10 S.
Ja, genau.
Ne? Da, ja. Dieses beschnittene neue Windows RT, meiner Meinung nach. Ja, ich finde das schade, dass sie jetzt auf so einer Version schon wieder herumreiten müssen.
Ich verstehe es noch nicht ganz. Also das Windows 10 S, bleiben wir kurz bei dem Bicken, weil das interessiert mich wirklich. Das ist ein ganz normales Windows 10, oder?
Jein.
Also es ist ein Windows 10 mit einer Drossel drin quasi.
Ja, es ist glaube ich, sogar noch ein beschnittenes Home, kann das sein? Weil die Windows 10 Home gibt es ja immer noch, oder täusche ich mich da? Gibt es auch Home-Varianten von Windows?
Ich glaube schon.
Ich glaube nämlich auch, also, oder?
Als 10er gibt es das normal.
Ja,
ob
genau.
Es dann parallel noch weitergeben wird, weiß ich nicht.
Aber genau, weiß ich nicht, aber in Wahrheit ist es halt, glaube ich, ein Home, ja, wo du nur Apps aus dem App Store installieren kannst.
Ja, aber da nicht. Aber im Grunde ist es einfach ein Windows 10.
Naja, genau, ja.
Schon, oder? Machen die da wirklich?
Also Welcome to Microsoft Android, oder?
Was? Ja, im Prinzip, trotzdem kann ich unter Android immer noch Apps installieren, die nicht aus dem App Store kommen.
Musst aber schon ein bisschen zumindest freischalten.
Ich muss zumindest sagen, aus unsicheren Quellen installieren.
Genau.
Ja. Klar, alles kein Problem. Also schon klar, ja, alles kein Problem, ist jetzt eine blöde Anzeige.
Aber du hast damit nicht per Default Root und du kriegst es auch nicht leicht unter Android.
Na, da brauche ich nicht mal Root.
Ja, ja, aber jetzt einmal, um das sozusagen gleich weiter zu spinnen, diese Ideen.
Ja gut, Root, ja, aber Root brauche ich nicht. Also ich...
Geschmackssache.
Als Entwickler ist Root immer hilfreich, muss aber in Wahrheit nicht sein.
Ist kein Muss.
Ja. Ja. Geht so auch.
Na gut, also Windows 10 S.
Ja, ja, du kannst nur Apps aus dem App Store installieren, aber gewisse zum Beispiel auch nicht, wie eben zum Beispiel diese ganzen Spielegeschichten wie Steam und keine Ahnung.
Ja, so. Ja klar. Ja. Aber jetzt blöde Frage. Microsoft hat doch in den vergangenen, weiß ich nicht, Jahrzehnt oder Jahrzehnten mittlerweile, doch zig Klagen gehabt von EU und so weiter und so fort. Ja. Dass sie, keine Ahnung, den Internet Explorer nicht defaultmäßig setzen dürfen. Dass sie
oder zumindest eine Möglichkeit geben
müssen. Genau, eine Anforderung. Und dann darf er nicht das Erste gereizt sein und lauter solche Blödheiten. Ja. Wie kommen die damit durch?
Ja, aber wie kommt iOS damit durch?
Ja, ist eine gute Frage. Ja.
Ja. Wie kommt Android damit durch? Unter iOS kann ich auch nur aus dem App Store installieren. Punkt.
Das heißt, sie nötigen jetzt in Wahrheit Google und...
Und es ist standardmäßig Safari als Browser.
Ja.
Aber ich kann nicht mal den Chrome als Standardbrowser unter iOS einstellen, oder? Ich kenne keine Möglichkeit.
Unter iOS? Achso.
Nein, wenn ich aus dem Mail einen Link klicke, geht der Safari auf.
Wirklich? Ja, kann sein.
Obwohl, vielleicht habe ich da... Ja, wurscht, wie auch immer, keine Ahnung.
Bin ich mir nicht sicher.
Bin ich mir auch nicht sicher. Egal.
Aber das heißt, sie nötigen jetzt eben solche Companies wie Google und Mozilla und so weiter dazu, dass sie ihre Browser im Windows Store publizieren.
Das ist eben genau die große Frage. Wird das passieren?
Naja, zwangsläufig. Also ich glaube.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Müsste man Google fragen, ob sie das.
Und der Windows Store per se ist ja nicht. Schlecht. Oder diese App-Stores sind ja nicht unbedingt schlecht, oder?
Wirklich? Also ich finde diesen Windows-Store ganz furchtbar. Ich habe mir gedacht,
es ist nur Schmarrn drin, das ist das Problem.
Ja, ja. Du suchst nach Adobe Photoshop Elements, findest zig Einträge. Das sind aber alles nur PDFs, weil das Anleitungen sind, wie man Photoshop Elements benutzt. Kostet aber trotzdem 10 Euro. Ich habe einmal unabsichtlich sowas schon gekauft.
Wow.
Viel Spaß.
Ja.
Und das finde ich lächerlich.
Ja, eh. Ja, auf der anderen Seite ist es, ja.
Ja.
Ich bin mir nicht sicher. Ja. Aber da bin ich definitiv ein anderer User, weil, ja.
Wie auch immer.
Mein Adobe-Backerl und ich habe meine 3-4 anderen Programme.
Ja, aber die kannst du dann mit Windows 10 S in die Haare schmieren.
Das ist richtig, ja.
Gut.
Spannend.
Ja, also prinzipiell bin ich auch, ich meine, das ist jetzt dann ein anderes Thema, aber wer hat Angst, seinen Windows-Rechner aufzudrehen? Also Angst, aber ich habe immer ein schlechtes Bauchgefühl mittlerweile dabei.
Wirklich?
Ja, so, ach, ich weiß nicht.
Okay, da bin ich einfach wahrscheinlich zu leichtgläubig, weil ich habe einen Pickerl auf der Webcam und das reicht mir. Ja.
Also. Nein, aber ich habe echt, also seit diesem WannaCry-Geschichtel bin ich mir irgendwie so, ja. Und ich habe noch einen Windows 7-Rechner.
Ah, du hast noch einen Windows 7-Rechner?
Ja, ja, und jetzt war ich mehr oder weniger fast 2 Wochen nicht bei mir im Büro, ja, weil ich krank war. Und beim ersten Mal einschalten habe ich mir so gedacht, so, okay, er muss noch das Update installieren.
Da habe ich auch immer Bauchweh. Mein Rechner meldet auch seit Wochen, weil ich habe nur immer ganz kurz, also einen Rechner, immer nur so ganz kurz aus dem quasi Standby, wecke ich ihn auf, mach schnell was, klick als erstes so quasi später erinnern, ja, mach schnell was, weil, also Rechner runterfahren kommt für mich einfach nicht mehr in Frage oder neu starten, das ist so lächerlich, ja,
das, also ich tue das immer noch, also aus Laptops.
Na, aber Computer neu starten kostet mich in Summe 10 Minuten.
Was?
Ja, weil ich, weiß ich
nicht. 10 ist doch eh so schnell.
Ja, aber ich muss vorher einen ganzen Haufen Programme schließen. Ja? Dinge speichern. Einmal recherchieren, ob ich das überhaupt speichern muss, weil das habe ich 3 Wochen davor angefangen und nie fertig gemacht und vielleicht irgendwo anders schon hingespeichert. Ja? Das sind immer 20, 30 Programme
organisiert.
Nein, ich vertraue einfach darauf, dass ich die Kiste in den Standby klopfe oder laufen lasse und...
Ja, gut.
Also Neustarten ist für mich wirklich Arbeitsaufwand.
Okay.
Ja. Ja, das ist nicht easy cheesy.
Ja.
Aber gut, Bild, wir waren eigentlich bei der Bild.
Ja, na, mehr kann ich irgendwas dazu nicht sagen. Es ist mir irgendwas mit Handschrifterkennung gezeigt. Eh nicht. Sonst habe ich es dann nicht mehr weiterverfolgt.
Ja.
Muss ich ganz offen ehrlich sagen.
Ich habe zum Thema Microsoft noch einzuwerfen. Sie haben, das war aber, glaube ich, direkt nach der Bild, haben sie jetzt 2 neue Devices, also ein neues Device und ein Update gemacht, nämlich den Surface Laptop haben sie vorgestellt.
Ja, das ist eben im Zuge von Windows 10 S.
Genau, das war bei der Bild. Ja, und jetzt später haben sie eigentlich relativ leise ein Update fürs Surface Pro nachgeschossen.
Okay.
Ja.
Okay. Ja.
Finde ich gut, die Entwicklung.
Da gab es ja die Aufregung, dass das irgendwie mit Alcantara...
Hat jetzt der Laptop und der Surface Pro.
Ah, okay.
Haben beide jetzt Alcantara.
Alcantara.
So, also nichts für Schwitzehände.
Ja, naja.
Ja.
Ja,
was ich noch immer lame finde und mir noch immer ein bisschen wehtut, ist bei der Hardware, dass sie quasi anpreisen, dass gerade der Surface Pro jetzt, dass das lüfterlos ist. Ja. Natürlich ist die i7-Variante nicht lüfterlos.
Naja,
wie auch. Und ich habe noch so ein Surface 2 Pro, habe ich eh schon oft erzählt, mit einem i7 und das Ding verglüht, wenn man einen Browser aufmacht. Ja.
Naja.
Gut.
Naja.
Google I.O.
Ja.
Stefan, hast du das verfolgt?
Auch nicht wirklich.
Auch nicht wirklich.
Glücklicher Linuxer.
Naja, das heißt ja noch nichts.
Ja, aber ich habe mal nichts Relevantes nachher drüber gelesen.
Gesagt. Es war irgendwie relativ still rundherum. Es war auch.
Es gibt da noch eine Android-Version, nicht?
Ja, die O.
Ja. Die leichtgewichtiger sein soll. Das war so die.
Angeblich, genau.
Frohe Botschaft, mit 1 GB RAM auf einem Phone brauchbar laufen soll.
Okay, gut.
Also ich hab auch mit einem Kollegen drüber gesprochen, der eigentlich ein Google-Fan ist, so wie ich auch ein bisschen. Und der hat gesagt, er war total enttäuscht, weil irgendwie nichts Innovatives, nichts Neues, außer vielleicht Google Lens, aber das war auch abzusehen.
Ja, aber das ist so das alte Google Goggles, so auf die Art ein bisschen. Ne?
Ja. Ja, es ist einfach der Assistant halt.
Mit für Bilder.
Für Bilder.
Ja, ja, genau.
Aber hast du dir angeschaut, was das Ding können soll?
Ja, das mit dem, ich habe nur gesehen, ein schlechtes Foto macht das Ding dann schön. Ja? Nein, aber es ist nicht das Lens, sondern
nein,
generell.
Nein, das ist nicht das Lens, das ist Google Fotos, glaube ich.
Fotos,
genau. Ja. Nein, aber Lens war beeindruckend, weil du stehst halt irgendwo auf der Gasse, machst ein Foto von einer Häuserfront, da ist ein Lokal, das Ding sagt dir, das ist dieses und jenes Lokal, das sind die Öffnungszeiten,
Speisekarten
und magst nicht was bestellen.
Ja, ja, genau. Das ist schon cool.
Also wenn das flächendeckend gut funktioniert.
Vor allem als Tourist ist das sicher cool.
Ja, ja. Definitiv. Und da wäre es halt auch wichtig, wenn viele Dinge lokal laufen und nicht alles über Funk gut in die Wolke.
Ja,
und,
aber ja.
Ja, aber auch das wird irgendwann mal.
Genau.
Ja,
okay.
Gut. Spannend bei der Google I.O. fand ich ein Interview, das der Marcus Brownlee auf YouTube geführt hat mit dem Google CEO
mir fällt sein Nachname nie ein.
Ich tue mir echt schwer bei den Namen. Und er hat gefragt, was so quasi für ihn das Highlight war. Ja? Und er hat gemeint, es ist die so quasi die offizielle Aufnahme von der Programmiersprache Kotlin.
Mhm.
Und jetzt frage ich euch, warum.
Sundar Pichai. Weil es nicht so weh tut wie Java. Ja, also angeblich soll Kotlin, es klingt irgendwie wie Kotlet.
Schon ein bisschen.
Ich muss immer dran denken, keine Ahnung.
Ich jetzt auch, danke.
Soll er irgendwie eine coole Mischung zwischen C++ und Java sein oder so irgendwas? Ich habe irgendwas sowas gelesen.
Finde ich keinen guten Vergleich.
Nicht? Okay.
Das, was Swift für die iOS-Welt darstellt,
ist
Kotlin für die Android-Welt.
Okay. Na gut, sei es dahingestellt. Mhm. Ich habe nur einen Kommentar gelesen, ich weiß nicht mehr von wem, so zum Thema, naja, das Komische ist, dass irgendwie Android jetzt irgendwie Kotlin hochleben lässt und jeder glaubt, das hat irgendwas mit Android an sich zu tun, was aber grundsätzlich nicht stimmt, weil Kotlin kommt ja eigentlich von den Entwicklern von der IDE, also von der integrierten Entwicklungsumgebung, die Android benutzt für sein Android Studio. Nämlich das IDEA, mir fällt schon wieder nicht ein.
IntelliJ IDEA?
Genau.
Ich verwechsel immer, da gibt es ja zwei große und ich verwechsel die zwei immer miteinander.
IntelliJ oder?
Habe ich nicht eher mal da sogar...
Ja, IntelliJ, ja. Ja, genau. Und die haben ja eigentlich Kotlin entwickelt, oder?
Und zwar, um die eigene IDE einfach entwickeln zu können.
Genau. Nämlich um das Entwicklungstool zu entwickeln.
Naja, es ist halt insofern eating your own dog food. Also,
ja.
Und dann kann man die Sprache auch gleich open sourcen und das haben sie auch relativ bald gemacht, vor, ich glaube, fast 2 Jahren und so.
Mhm.
Am Anfang war die Doku ein bisschen sperrig, aber jetzt wird es langsam, aber sicher netter.
Mhm. Hast du Kotlin jetzt schon angeschaut?
Aber eben, vor rund einem Jahr ungefähr.
Okay.
Weil man es eben, also wo ich angefangen habe, mich ein bisschen mit Android-Entwicklung zu beschäftigen, weil ich noch immer nicht wirklich damit begonnen, aber ich habe mich eben ein bisschen schlau gemacht und ein bisschen mit Leuten geredet, wie das so ausschaut. Meine letzte Java-Erfahrung war 1999 oder 98 und sozusagen, soll man Java jetzt wieder reinziehen oder
gleich Kotlin,
das war die Frage.
Mhm.
Und da habe ich eben in die Richtung ein bisschen recherchiert. Wobei mir ist, ehrlich gesagt, mir ist das Kotlin auch nicht besonders sympathisch und daher, also mir ist es nicht fundamental sympathisch, es ist Java zurzeit noch. Vielleicht ändert sich das noch, wenn wir sehen, inwieweit sich das weiterentwickelt.
Naja.
Weil die hauen immerhin einiges an Ressourcen drauf, also da wird sich schon was tun.
Okay.
Jetzt weniger Google, aber vielleicht die dann auch.
Aber vielleicht die jetzt dann auch, ja.
Aber die haben eben, ich glaube, sie haben 10 Entwickler mehr oder minder voll abgestellt gehabt, die an dem Ding gearbeitet haben. Mhm. Und das ist für Programmiersprache nicht so wenig.
Stimmt,
ja. Ja. Und es ist halt auch nicht nur ein Hobbyprojekt, was ganz gut ist in dem Sinn, sondern die stehen halt wirklich dahinter, weil sie im Prinzip ihr Produkt drauf aufbauen. Das heißt, wenn sie das vergeigen, schießen sie sich vielleicht auch teilweise ihr eigenes Produkt wieder zusammen. Also die werden ein Interesse daran haben.
Das weiter zu betreiben.
Vor allem, wenn Google jetzt voll dahinter steht.
Ja, wenn Google da jetzt aufspringt.
Ich glaube, das ist
für die nächsten Jahre gesetzt, oder?
das ist, dafür kenne ich mich zu wenig in der Google-Welt jetzt aus. Also
ja, das stimmt.
Dass sich dann hält, daher träume ich das nicht zu sagen.
Ja. Google macht auch jedes Jahr einen ziemlich radikalen Frühjahrsputz. Ja. Alles, was nicht funktioniert, muss raus. Ja, das stimmt.
Die Angst, dass das nicht funktioniert, hätte ich zurzeit nicht. Also das vielleicht weniger als Grund, aber trotzdem, sie haben immer wieder schon Sachen rausgehauen, nicht? Und, und Sachen auch aufgegeben, die von zig Hunderttausenden oder Millionen User, ich denke nur an den Feed-Reader von Google, nicht? Der dann auf einmal tot war, der Google-Reader, und der war echt sehr manierlich und den haben viele Leute verwendet und es war ja eigentlich ziemlich egal.
Ja, stimmt.
Aber das
sie haben ihn dann Open Source gestellt, oder? Glaube ich.
Nö.
Nein, die haben das Service einfach abgedreht.
Das verwechselst mit dem Google Wave.
Ah, das Wave.
Das wurde dann Open Source. Und da ist ja dann, glaube ich, auch in letzter Konsequenz das Etherpad daraus entstanden. Also so als zumindest Ideengeber davon, ja.
Okay.
Das war so die Wurzel, wo das dann weiter gesponnen worden ist. Also nicht der Code verwendet worden ist.
Nein, aber die Idee davon oder was?
Ja,
weil ich dachte nämlich, dass das Etherpad schon währenddessen war oder davor.
Ja, kann ja sein.
Weil das Etherpad an sich war ja eigentlich eine Java-Implementierung und dann gab es das Etherpad Lite, das dann auf Node.js-Basis funktioniert.
Na, wo ich glaube, dass die Sache eher ein bisschen herspielt, ist der Konflikt, den sie haben mit Oracle und Java.
Ja.
Da gibt es ja ein offenes Thema noch, das ist ja, glaube ich, noch nicht genau ausjudiziert. Ich glaube
nicht ganz, nein.
Und vielleicht hoffen sie auf die Art und Weise,
das loszuwerden.
Das Problem loszuwerden. Ich verstehe es nicht ganz, weil ich auch die rechtlichen Details dazu nicht kenne. Ich weiß nicht, ob sie es damit los sind, aber sie haben ja ihre eigene JVM-Implementierung zumindest. Genau, ja. Ich weiß nicht, ob das reichen würde, die Oracle-Probleme loszuwerden. Also, das wäre vielleicht ein Weg. Auf jeden Fall ist es eine Geschichte, wie man versucht, Entwickler anzulocken, nicht? Indem man sagt, hey, wir haben the new shiny thing, entwickelt es doch bei uns, das ist so nett wie unter Swift auch und damit macht es das doch bei uns.
Ja. Ja. Gut.
Hui, jetzt sind wir gesprungen. Schön.
Naja, das gehört eh ein bisschen dazu.
Aber Google I.O. können wir irgendwie abhaken.
Ja, oder? Sie haben dann noch irgendwie eigene Rechner für TensorFlow entwickelt.
Ja.
Und kurz vorgestellt. Ich habe mir gedacht, das sind so kleine Boards, dann habe ich das irgendwie so quasi ein Live-Bild, aber ein Foto, wo jemand daneben gestanden ist, gesehen und so, alter Schwede, das ist so ein Riesenteil.
Ein ganz kleines Google-Android-Thema habe ich. Ich habe mir hier erzählt von dem Jellyphone, glaube ich auch, von diesem ganz kleinen Smartphone. Das kriege ich geschenkt. Also meine Freundin hat gemeint, das bestellt sie für uns. Das Kickstarter-Projekt ist mittlerweile gefundet.
Okay.
Und jetzt das Letzte, was wir gelesen haben, ist, dass sie die EC-Zertifizierung gekriegt haben. Das ist eh nicht besonders aufregend. Aber
das heißt, in einem Dreivierteljahr können wir drüber reden.
Angeblich noch im Juli.
Wirklich?
Liefern sie es aus,
behaupten mich sehr
sie. Also sie sind vor, sie sind damit, also sie sind jetzt ein paar Schritte schneller gegangen, als sie erwartet haben. Ursprünglich hat es geheißen im August und jetzt sagen sie, vielleicht werden die ersten Ende Juli ausgeliefert.
Okay.
Wir werden sehen, was dann die Realwelt
zeigt. Ich bin gespannt. Ich habe, weiß ich nicht, 10 Kickstarter-Projekten mitgemacht und die hatten alle Minimum ein halbes Jahr Verspätung.
Ah, ich habe gute Erfahrungen auch gemacht. Dieses Espruino, wo man, glaube ich,
einmal drüber geredet hat.
Das ist so JavaScript auf ein Arduino drauf entwickeln und nur im Browser, also sehr, sehr einfacher Entwicklungsprozess. Das habe ich damals gekriegt und das hat alles getan, was sie versprochen haben und mehr. Ja. Und ich glaube, sie waren vielleicht, weiß nicht, 4 Wochen später oder so. Das finde ich irgendwie okay.
Das ist dankbar,
Auch der Würfel, den wir letztens besprochen haben.
Die waren auch pünktlich, oder?
Die waren auch, glaube ich, 3 oder 4 Wochen hinten, aber das geht noch.
Super.
Und ich glaube auch sogar die Pebble war relativ pünktlich. Die erste.
Ja, die zweite war dann nicht
pünktlich. Das kann sein. Aber weil ich gerade kurz angesprochen habe, es gibt ein Update.
Man kann, vom Würfel.
Nein, von der Software.
Ja.
Also von der Desktop-Software. Und man kann jetzt immer noch sehr umständlich, meiner Meinung nach, nicht nur die Zeit einstellen, sondern das Datum kann man immer noch nicht einstellen, aber man kann zumindest so weit Minus drücken und eingeben, dass das alles wirklich zurückspringt. Also man kann es halbwegs wieder reparieren.
Sie haben uns gehört.
Aber ja, das weiß ich nicht, weil ich habe keine Rückmeldung bekommen, aber es könnte immer noch sehr einfacher sein, indem ich einfach Datum und Anfangszeit und Enddatum und Endzeit eingeben kann, damit wir das Ganze generell einfach gelöst. Das haben sie immer noch nicht zugemacht. Aber gut, soll so sein.
Es wird schon.
Ja.
Stefan.
Ja, ich.
Bring ein Thema.
Bringe ich ein Thema?
Weil Google I.O. haben wir erledigt. Also, ja.
Na, dann mache ich wieder meinen Self-Pitch, meinen üblichen. Bitte. Ich halte ihn auch kurz, ich verspreche. Heute ist ja Feiertag, also ja. Powell Day. Ja. Ich habe trotzdem gearbeitet. Wir haben jetzt die Roadmap für 1.0 gemacht vom Panoptikum und wir stehen zurzeit bei 720.000 Podcast-Episoden. Das heißt, jetzt gibt es langsam also richtig viel Inhalt. Jetzt ist das Ganze hübsch auch nach Sprachen sortiert. Das hat man bisher auch nicht. Also man war bisher angewiesen darauf, dass man da reinhört, um rauszufinden, was das für Sprache ist.
Deutsch oder Englisch reden.
Okay. Genau. Und jetzt sind die Podcasts in den Kategorien nach Sprachen. Also sehr viel jetzt so, jetzt geht es sehr viel um User Interface.
Was tust du mit Podcasts, wo einzelne Personen in unterschiedlichen Sprachen sind?
Ich weiß es auf Episodenebene sowieso nicht, weil das schreiben die Leute gar nicht in die Feeds, naja. Sondern man weiß es nur auf Podcast-Ebene, aber es ist sozusagen eine End-to-M-Relation. In dem Sinn weiß ich also nur, der Podcast hat mehrere Sprachen
okay.
Und der fliegt deswegen dann einfach in all diese Kategorien rein.
Okay.
Und du hast dann sozusagen Pech gehabt, wenn du eine
deutsche findest, obwohl du in Englischen gesucht hast.
Ganz genau. Okay. Ja. Suchmaschine tut sich auch gerade einiges. Also es geht weiter, es geht hübsch weiter mit der ganzen Geschichte. Und es schaut ganz gut aus mit Skalieren. Also wir sind jetzt in den letzten zwei Monaten verdoppelt die Datenbank und wir sind nicht relevant langsamer geworden mit der ganzen Geschichte. Also es haut hin, das Ding. Und jetzt biege ich ab, noch immer ein bisschen mit dem Thema. Also ich habe in letzter Zeit da relativ viele Vorträge drüber gehalten und zwar unter anderem bei einem hübschen neuen Meetup, das es gibt. Und zwar, es gibt jetzt ein richtiges Elixir-Meetup in Wien, das alle zwei Monate stattfinden soll. Haben wir jetzt im Sektor 5 gehabt, letzte Woche. Und das nächste wird dann so im Sommer sein, irgendeine Grillerei wahrscheinlich oder so in die Richtung, weil da will man sich ja doch nicht in einen Raum begeben in der Hitze. Das heißt, das werden wir wahrscheinlich irgendwie im Freien machen, die Geschichte. Der Aaron Cruz ist der Organisator, man findet das Ganze auf meetup.com. Den Link schmeißen wir wieder in die Shownotes. Sehr nettes Meetup, einige Leute mit überraschend viel Erfahrung in der Erlang-Welt und so weiter. Da waren ein paar nette Leute wieder kennengelernt. Das hat mir viel Spaß gemacht. Wir sind noch relativ klein. Also die Anwesenheitszahl war relativ klein, ich glaube von 15 Leute oder so, aber es sind schon 150 auf der Liste subscribed, also da tut sich schon langsam ein bisschen was. Und das könnte was sein, was es eine Zeit lang jetzt wieder gibt, ein paar Jahre, solange die Sprache sozusagen interessant ist, dass sich was tut. Das hat mir Spaß gemacht.
Ja, ich habe noch eigentlich was vergessen bei der Via Developers Konferenz. Ich weiß nicht genau, ich kann es nicht überprüfen, weil ich leider keinen USB-Stick von der ÖBB bekommen habe.
Ich weiß ein bisschen mehr dazu.
Du weißt mehr dazu?
Also ich weiß.
Können wir vorher noch den
das
in,
Thema
in drei Sekunden den ÖBB-Talk? Ach, der war schön.
Es ist halt.
Also die ÖBB war einer der großen Sponsoren oder größeren.
Und haben natürlich dann noch einen Talk bekommen. Und prinzipiell machen die ja echt viel. So ist es ja nicht. Die sind ja IT-mäßig groß aufgestellt. Aber ich kann dann halt niemanden hinstellen, der erstens mal mehr schlecht als recht Englisch spricht. Ich meine, das soll jetzt kein Vorwurf sein an die Person selber,
überhaupt nicht.
Den darf ich dort halt nicht hinstellen.
Ja.
Ne? Und ja, und es ist halt so, puh, alles ist kompliziert, aber wir haben viele Züge.
Ja.
Also so ist es mir vorkommen.
Ja, es war ein bisschen ein schräger Talk.
Ja, ja. Finde ich auch.
Haben Sie schon über die neuen Fahrkartenautomaten geredet?
Ich habe ihn nicht mal ganz gesehen, ich kann es dir nicht sagen.
Über was, Entschuldigung? Die neuen Fahrkarten, das neue Design der Fahrkartenautomaten.
Nein.
Also es geht gerade durch die Medien,
wirklich?
Dass jetzt in Zukunft die Fahrkartenautomaten im Design angelehnt werden an die Webseite und an den Ticketverkauf auf der Webseite und der schreckt mich schon
ab. Ich habe es mir auch, ich habe mir das genauer durchgeschaut und ja, irgendwie natürlich das Design behandelt einfach oder so quasi, wie soll ich sagen, es ist schon intuitiver jetzt vom Prozess, wie du ein Ticket buchst.
Hast du das schon ausprobiert oder was?
Nein, ich habe nur Videos und Screenshots dazu gesehen und es ist halt schon quasi natürlicher, wie du jetzt ein Ticket buchst. Es ist nicht mehr so technisch, ein technisches Interface, aber es ist noch immer ein hässliches Interface. Okay. Ja, also der Prozess ist natürlicher, aber die UI ist noch immer zu, weiß ich nicht, sie könnte viel einfacher sein.
Okay. Wobei ich das Gefühl habe, dass das fundamentale Problem noch woanders liegt, nämlich in der Hardware.
Das mag sein.
Das sind ja alles Touchscreen-Automaten. Ja. Und die sind eigentlich immer so aufgehängt, egal wie groß du bist. Du bist nicht im optimalen Winkel zum Touchscreen, also nicht normal dazu, insbesondere wenn das Ding in einem Zug montiert ist. Mm. Das heißt, du schaust schräg auf den Touchscreen und erwartest, dass die Touchfläche sogar sozusagen in deiner Blickrichtung projiziert auf die dargestellte Taste ist und bist damit eigentlich immer zu hoch, zu weit links, zu weit rechts, zu weit unten mit dem Tippen.
Okay, ja.
Und jetzt habe ich noch eine neue Variante von den Touchscreens entdeckt, nämlich welche die prellen. Also du drückst einmal drauf und hast den Buchstaben dann 5-6 Mal vor dir.
Okay. Ach,
schön. Was besonders lustig ist, wenn der Zug gerade anfährt.
Ja.
Also ich habe sowas eigentlich noch nicht erlebt. Ich habe so, dass ich so lange für einen Kartenkauf gebraucht hätte, obwohl ich schon an der Reihe war.
Ja,
also,
okay. Ja. Na, mal schauen. Ja. Mal schauen.
Aber eigentlich wolltet ihr über die USB-Sticks
reden. Ja, na, also ich kann es eben nicht überprüfen, weil ich keiner mehr bekommen habe, weil ich mein Goodie Pack oder was auch immer das sein sollte, erst am Nachmittag abgeholt habe.
Ich habe aber einen.
Du hast einen?
Ich weiß nicht wo. Also er war im Goodie Pack auf jeden Fall drin. Ich habe das ausgeleert zu Hause und da war ein USB-Stick drinnen.
Ja.
Aber ich habe den noch nicht ausprobiert. Ich habe den also in mein Glas mit USB-Sticks geworfen. Das fühlt er sich
für
wohl.
Für Kunden.
Gut, ja. Jetzt solltest du aber noch um den Inhalt reden, um den es eigentlich geht.
Ja, also angeblich hat es welche gegeben, also nicht alle, ne, aber doch einige anscheinend, wo lustige Malware drauf war.
Genau.
Wirklich?
Und das, ja. das weiß ich auch, ein Freund von mir hat es drauf und hat es eben formatieren müssen.
Okay.
Und er hat gesagt, in seiner Umgebung waren 8 von 9 Sticks davon betroffen.
Okay.
Aber was war da drauf? Um Gottes Willen.
Teilweise sogar mehrere, was ich mitbekommen habe. Also nicht nur ein Ding, sondern mehrere Sachen.
Aber böse Sachen? Nein.
Das weiß ich alles nicht. Aber dann gebe ich auch, es gibt halt noch immer die berühmte Autoran.info oder wie das Ding heißt, nicht? Oder Autoran irgendwas. Und angeblich wurde da ein Programm hochgestartet, das nicht so lustig sein soll.
Hm. Er war nicht technisch betroffen, weil er einen Apple hat. Ja. So gesehen hat das Ding sich nicht ausgeführt oder so. Und aber das darf halt nicht passieren. Nicht?
Mhm.
Wahnsinn.
Wobei ich letztens gelesen habe, wie kann sowas überhaupt passieren? Letztens interessante Sache gelesen, wo einer USB-Stick eingesteckt hat und findet da drauf Fotos und wundert sich und schaut sich die Sache dann genauer an. Und dann, das war in letzter Konsequenz dann erklärbar, er hat das dann wirklich auch nachrecherchiert. Der Speicherchip, der da verbaut worden ist, war ein recycelter Speicherchip aus einem entsorgten Smartphone.
Aha.
Also das war das Smartphone-Dateisystem, was da noch teilweise drauf war. Und die werden halt bei gewissen Herstellern nicht sauber gelöscht. Und dann kann es halt passieren, dass da die Daten von der ursprünglichen Verwendung von dem Ding drauf sind.
Na, brutal.
Also ja, wieder ein Grund mehr, wenn man Datenspeicher entsorgt, dass man die vorher sauber...
Das definitiv leert. Zweitens, wenn man sich halt irgendwelche Merchandise-Artikel zulegt, sollte man zumindest stichprobenartig schauen, ob, also wenn es USB-Sticks oder ähnliche Geschichten sind, halt stichprobenweise halt schauen, ob da was drauf ist.
Ja.
Und wenn das 8 Stück von 9 waren, ja, wie auch immer.
Das ist jetzt nur eine kleine Stichprobe, weil das waren über 3000 Leute, nicht?
Aber. Schon klar, aber alle haben es eben nicht bekommen. Ja. Dann hole ich mal 20, 30 raus und die Zeit muss ich mir nehmen. Ne?
Ja.
Und da ist die Chance bei so einer großen Verseuchung, sage ich jetzt einmal, relativ hoch, dass ich einen finde. Ne?
Ja, mit sowas rechnet man eigentlich vorher gar nicht. Nicht? Also ich würde nicht damit rechnen.
Und nein,
das werden sie auch nicht haben.
Werden sie auch nicht. Und ja, die, wahrscheinlich haben die nicht mal in die Hand bekommen, sondern sind direkt dorthin geliefert worden. Ne?
Ja.
Punkt.
Ja, irgendwie beim billigsten bestellt.
Was auch immer. Ja.
Ja.
Aber es ist halt schade,
ja,
dass sonst passiert.
Ich hätte ein gutes Thema, das dazu passt.
Ja.
WannaCry.
Ja.
Ich würde mich ganz gern noch weiter vorn reinfädeln, weil ich noch was Näheres habe von Speicherchips.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob ich das hier vielleicht eh schon einmal gesagt habe, aber trotzdem, es gibt ja hoffentlich auch neue Hörerinnen und Hörer. Wenn jemand die lustige Erfahrung macht, dass auf einmal eine SD-Karte nicht mehr beschreibbar ist, it's a feature. Also
es gibt da so ein kleines
Nein, das meine ich nicht. Also auch wenn
der Schiebeschalter...
Schiebeschalter. Ich glaube, bei microSD gibt es die ja nicht, oder? Den Schiebeschalter, den gibt es glaube ich nur bei SD und nicht microSD.
Das kann doch sein, ich weiß es nicht.
Aber wurscht.
Ich habe jetzt dieses Jahr meine erste microSD gekauft.
Ja. Wie auch immer, wie du so schön sagst. Also es kann so durchaus sein, dass eine SD-Karte sich in den Read-Only-Modus selbst versetzt, nämlich dass der Controller das da drauf macht. Die haben ja einen Speichercontroller da drauf. Und die Geschichte ist die, die haben ja nur eine begrenzte Anzahl von Schreibzyklen. Also jetzt nicht, dass das hart limitiert wäre, wie viel oft man da drauf schreiben dürfte. Aber es ist tendenziell so, dass eben der Speicherbereiche drauf kaputt werden. Mhm. Und deswegen hat eine gute Speicherkarte an und für sich im Vorhinein mehr Speicher, als sie verspricht zu haben.
Okay.
Und wenn jetzt der Speichercontroller beim Beschreiben der Karte mitkriegt, dass Sektoren, also das sind jetzt nicht Sektoren, wie Festplatten sind, aber Speicherbereiche nicht funktionieren, dann werden die vom Memory-Controller einmal als defekt markiert und er versucht, andere zu beschreiben. Mhm. Und irgendwann ist er sozusagen mit dem Überfluss an Speicher, den er hatte, vorbei und hat eben keine zusätzlichen mehr, die er freigeben könnte. Und dann switcht er sich selber, also die ganze Karte in einen Read-Only-Modus. Das ist mir jetzt wieder mal passiert. Also ich kann das von mehreren Herstellern belegen, dass das so stattfindet. Mhm. Und das ist jetzt bei meinem Raspberry Pi wieder mal so.
Okay.
Habe ich offensichtlich doch nicht alles erwischt, wo der hinschreibt. Also hat er doch zu viel geschrieben und das ist einer, der 24/7 läuft. Also jetzt nach einem halben Jahr hat sich die Karte wieder mal auf Read-Only geswitcht. Mhm. Was man dann mitkriegt, wann der Ding nach einiger Zeit abschmiert. Aber was auch ein lustiger Side-Effekt ist, man kann sowas noch immer booten. Mhm. Also Linux bootet auch von einem Read-Only-Device ganz brauchbar.
Er muss schon Logfiles schreiben.
Und im Prinzip ist es auch so, solange das Ding nicht wirklich versucht zu synken, läuft das auch.
Ja,
also du kannst sozusagen dann noch Software installieren, der glaubt noch immer, er installiert es auf die Platte, bis halt dann irgendwann einmal die Caches alle zu sind und dann ist es vorbei, dann schmiert das Ding wieder.
Darf ich fragen, was das für ein Hersteller war?
Die jetzige war Samsung und die letzte, weiß ich nicht mehr, was es war, aber es war was anderes. Aber auf jeden Fall waren es auch Markennamen.
Ja. Weil ich hatte bis jetzt...
It's a feature im Sinne von, es ist dokumentiert. Also,
Nein,
ich habe dann eben recherchiert, nur was das jetzt heißt.
Bis jetzt, und die aber auch nur in Kameras. Zugegeben, ich fotografiere sehr, sehr viel. Ja, aber SanDisk ist mir noch nie abgeschmiert. Bis jetzt.
Mhm.
Also noch nie ein Problem.
Okay.
Also sind schon Kingston waren komplett weg und hat nicht mehr funktioniert. Aber
bei SanDisk muss ich immer an SanKist denken. Aber
SanKist.
Du warst
aber sehr interessant.
Ja,
sehr interessant.
Ja, habe ich auch nicht gewusst.
WannaCry.
Ja, erzählt was, Uli.
Ich kann nicht viel erzählen. was mich ein bisschen gewundert hat, diese ganzen Krypto-Trojaner, die haben wir ja in den letzten Jahren zuhauf gesehen. Jeder hat irgendwie...
Naja, so lange ist das noch nicht her. Ne?
Ja, aber jeder hat ein Familienmitglied, das panisch angerufen hat und gesagt... Nicht?
Nein.
Okay, ich habe ein paar. Statistisch gesehen.
Und du bekommst bei mir Netzwerkverbot.
Ja, aber nein, ich kenne noch ein
alle
paar.
Alle brav eingezahlt, oder was?
Ich kenne noch, nein, einer.
Okay.
Nein, aber so in meinem Umfeld,
Umfeld
habe ich von sehr, sehr vielen Fällen gehört. Okay. Ja, ja, gerade Firma oder so, ja. Ja.
Nein, ich weiß.
Oft passiert das irgendwie Devices oder das ganze Netzwerk davon befallen ist. Ja. Was mich jetzt gewundert hat bei WannaCry ist, ich habe mir gedacht, ja, Krypto-Trojaner wie jeder andere, ja, du kaufst eine Rubel-Kreditkarte, wenn du nicht weißt, was tun sollst und zahlst halt ein. Aber was ist an dem besonders? Warum ist der so massiv in den Medien gewesen?
Das Besondere ist, dass er sich selbst fortpflanzt.
Das ist aber das ist nicht das Besondere, finde ich. Also es stimmt inhaltlich, dass es tut, aber es ist nicht das Besondere.
Ich finde.
Aber was war
es schon?
Es ist das erste Mal, dass ein Trojaner wirklich eine politische Dimension hat, die relevant ist.
Ja, also allein von der Masse an Rechnern, die befallen waren.
Nö, das ist nicht der Punkt.
Und meinst du jetzt den NSA-Leak oder was?
Genau.
Okay.
Gut. Also dieses Ding ist im Prinzip zusammengestoppelt aus mehreren Komponenten, wovon einige NSA-Auftragssoftware sind. und im Endeffekt steckt dahinter, dass ja viele, ich sage jetzt, Hacker immer schon gewarnt haben vor der Geschichte, man soll doch immer, wenn Security Leaks bekannt werden, sollen die veröffentlicht werden, damit die möglichst schnell gefixt werden. Und das sollten doch auch die die Geheimdienste tun, im Sinne der eigenen Bevölkerung tun, dass man auf die Art und Weise die eigene Wirtschaft wenigstens schützt, also dass man das als Argument sieht, und deswegen sollte man Disclosure machen. Das kann man ja in geordneten Bahnen machen. Also man kann es ja der relevanten Firma dann ein paar Monate vorher sagen, die sollen das in Kooperation sozusagen fixen und dass man die Sachen möglichst ausbügelt.
Das hat die NSA aber definitiv nie gemacht, oder?
Das macht keiner der Geheimdienste oder kaum einer der Geheimdienste mit dem Hintergedanken, dass man auf die Art und Weise Backdoors hat, die man selber ausnützen kann, wenn man dann irgendwo reinschnüffeln will. Mhm. Und auf die Art und Weise ist es eben jetzt passiert, wobei mit den spannenden Aspekten, dass Microsoft ja davor schon gewusst hat und es auch für einige Betriebssysteme schon vorher gefixt hatte. Mhm. Das heißt, also bevor man da an die Öffentlichkeit gegangen ist, hat man es auch Microsoft gesteckt, auf welchem Weg auch immer, das ist nicht bekannt geworden nachher. Und sie haben ja mit Patches einige Systeme vorher gestopft, und wer diese Patches auch eingespielt hat mit den regulären Security Updates, der war auch nicht betroffen. Also deswegen gibt es so gut wie keine Probleme mit Windows 10 zum Beispiel. Genau. Für einige Systeme gab es keinen Patch, wie zum Beispiel
XP.
Für XP, wenn du nicht den Extended Lifetime Support, den es da ja noch gibt, also wenn du Kohle reinwirfst, dann schicken sie dir ja trotzdem die Patches, nicht? Und jetzt hat man aber dann doch die Bedrohung als groß genug gesehen seitens Microsoft, dass man für all die anderen Systeme, die nicht mehr in der Wartung sind, auch noch Patches ausgeschoben hat, jetzt wo das dann rausgekommen ist und wo es sich ausgebreitet hat. Mhm. Also ich sehe die politische Dimension als das Spannende und als das Neue an diesem einen, weil das ein paar hunderttausend Rechner von einem Trojaner befallen waren, das haben wir schon gehabt.
Aber es gab trotzdem, glaube ich, also weiß ich nicht, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass es bis jetzt keine Ransomware gegeben hat, die sich selbst im Netzwerk fortpflanzt.
Also Jetzt möchte ich ein bisschen exakter sein,
ja,
weil im Netzwerk, was heißt im Netzwerk? Also über E-Mail, wenn sie was verbreitet hat, verwendet das auch das Internet?
Ja, nein, aber das befällt einen Rechner, ja, und das Ding schaut ja anscheinend aktiv im Netzwerk nach. Es sind ja noch andere Rechner, die ich auch befallen kann.
Und macht das Ganze über SMB1, über das Protokoll. Also es macht über nicht ein, das übliche Protokoll über über E-Mails das
genau, zu verbreiten. Sondern ohne dass jemand etwas dazu tut,
ja,
kann sich das Ding weiter fortpflanzen.
Ja. Was aber an und für sich auch nichts Neues ist.
Das nicht, aber für Ransomware.
Für Ransomware ist es eine neue
Kombination.
Kann ich
das noch nicht.
Dann hat es noch eine andere lustige Komponente gehabt, die haben wir in der Form auch noch nicht gesehen. Das war der Killswitch.
Ja, der 19. Mai, ne?
Nein.
Nein.
Was meinst du? Sondern bevor das Ding sich wirklich aktiviert oder weiter verbreitet hat, zumindest, also bevor es ein Problem war auf dem Rechner, das gesehen worden ist, hat es einen DNS-Request gemacht und geschaut, ob ein gewisser Domainname
erreichbar ist,
aufgelöst wird.
Ja.
Also ob dein DNS-Server dir auf einen DNS-Request eine Antwort zurückgibt. Und wenn du eine Antwort gekriegt hast, dann hat er nichts gemacht.
Genau. Das
da waren dann die wüstesten Theorien, warum das der
Fall ist. Ja, genau. Ich habe nämlich auch einen lustigen Kommentar gelesen zu der Geschichte, warum das Ding das tut, um zu erkennen, ob es in einer Sandbox läuft. Weil das nämlich die meisten Sandboxen, wurscht auf welche Domain dieses Ding, das ich gerade untersuchen will, irgendwie einen Request hinschickt oder versucht aufzulösen, schick ich zurück ja, weil ich will ja sehen, was der Netzwerktraffic passiert.
Aber jetzt noch die Frage, die sich da als erstes stellt, warum will ich erkennen, ob ich in einer Sandbox bin?
Ja, damit ich mich einfach abdrehe und der den Speicher nicht durchsuchen kann zum Thema, was ich tue.
Und um was geht's da? Und da geht's im Prinzip um die Virenscanner-Hersteller, die eben nicht das Ding finden sollen.
Genau.
Also in Heuristiken sollen sie nicht erkennen, dass es sich da um ein Virus handelt, weil er da jetzt fröhliche Requests macht oder fröhliche Patterns macht standardmäßig, sondern er macht nur diesen einen DNS-Request. Und üblicherweise ist es so, dass diese Sandboxen auf beliebige Requests mit sauberen Antworten reagieren, die gefaked sind.
Genau. Mhm.
Also der sagt einfach 127.01 oder ich weiß nicht, irgendeine Hausnummer als, als Adresse zurück.
Und da hat auch dieser eine Programmierer oder genau, Hacker angesetzt.
Der hat diese Domain gefunden und hat die einfach registriert.
So banal.
Ja, das schön. Ganze hat wieder zwei weitere interessante semi- bzw. politische Komponenten.
Mhm.
Die eine Komponente, die sich daraus ergibt, ist, dass du ab dem Zeitpunkt mit einem Virenscanner unsicherer unterwegs warst als ohne.
Ja.
Weil es gibt Virenscanner oder sagen wir Security Software Suites, die seltsame DNS-Requests wie solche nach der einen, die ein sehr seltsamer Domainenname war, unendlich langer, blocken.
Genau. Mhm. Es gibt das heißt, auch Internet Service Provider, die das tun. Es gibt etliche Firmennetzwerke, wo irgendwie eine lustige Firewall davor steht,
dass
solche Anfragen einfach blockt.
Und auf die Art und Weise hat sich dann genau wieder die Wirkung umgedreht, nämlich obwohl der registriert hatte, hat sich Ransomware trotzdem aktiviert. Das ist dann so Schuss ins Knie.
Ja.
Das ist der eine Aspekt, so nach dem Motto, sollen wir jetzt einen Virenscanner haben oder nicht? Also mittlerweile bin ich weit auf der Seite, Virenscanner sind eher böse als gut, aber gut, das ist wieder ein anderes Thema, was man auch ausbreiten könnte. Das andere Thema ist das Thema Journalismus, wie Journalismus mit Persönlichkeitsrechten zum Beispiel umgeht.
Mhm,
das Erste, was passiert ist?
Ah ja, die dass Fotos vom Hacker sind publiziert worden.
Nicht die Fotos, sondern seine komplette Adresse.
Ja. Shit.
Der ist gedoxt worden, glaube ich, innerhalb von 2 oder 3 Tagen.
Mhm.
Und das heißt, sein nächster Lebensplan ist übersiedeln.
Ja, definitiv.
Und das hat er wieder vertwittert, woraufhin dann wieder als nächstes die Journalisten gedoxt worden sind.
Ja.
Also das Ganze, das, ja, es ist ein Drama mit diesen Menschen.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, und das sind doch ein paar hübsche neue Komponenten alle aus diesem Ransomware heraus.
Und deswegen ist der WannaCry so hochgeschossen in den Medien. Weil
es hat viele Komponenten.
Ja. Wegen diesen vielen neuen Komponenten oder neu zusammengestellt.
Ja.
Okay. Danke.
Aber eigentlich hat es auch in Wirklichkeit gar nichts Neues, sondern es ist nur ein Bausatz aus allen möglichen
Aspekten.
Eine lustige Kombination. Probleme mit Wien.
Ja, genau. Ja. Ja, aber das sind mitunter die Besten. Ja,
ja genau.
Spannend.
Lustig habe ich auch den Twitter-Account gefunden, der twittert, wenn jemand auf diese Bitcoin-Wallet-Adresse was überwiesen hat.
Das ist nämlich auch ein bisschen merkwürdig. Also üblicherweise würde man sowas dann so machen, dass man sozusagen sehr viele Bitcoin-Wallets erzeugt und die quasi nur für 1-2 verwendet. Und,
aber er hat nur eine gehabt, oder?
3 Stück hat oder 4
oder gehabt. Irgendwie sowas.
Weil in Summe haben sie irgendwie zusammengerechnet, 30.000 Euro hat er damit verdient.
Ja, pff, weiß ich
mittlerweile
nicht.
Mittlerweile ist so ein Eck mehr. Das waren nur so die ersten Tage, aber trotzdem. Ja. Und das Seltsame ist aber eigentlich, sind damit diese Bitcoin-Wallets kaputt. Wer Geld von denen nimmt, ist selber damit, in Verbindung damit.
Ja.
Also werden wir sehen, wie sich auch das noch, ob sich da noch was an Recherche dann daraus weiterentwickelt. Also saubere Polizeiarbeit könnte da noch ein bisschen was machen über diese Bitcoin-Wallets. Nicht? Also sie könnten ja mit denen, mit der Bitcoin-Wallet dann einen Deal machen, dann werden sie die wo finden und auf die Art und Weise den aufladeln. Also das sind so ein bisschen Aspekte von hoher Professionalität und sehr niedriger Professionalität. Scheinbar entweder Gier oder Zeitproblemen, weiß man nicht genau. Und ableiten aus meinem ganzen Sermon, da möchte ich eine Empfehlung, nämlich das meiste, was ich darüber weiß, weiß ich aus Logbuch Netzpolitik, aus dem Podcast, wo das mehrere Male sehr ausgebreitet worden ist und den höre ich sehr gerne. Der ist einmal in der Woche im Großen und Ganzen deutsche Netzpolitik, aber es hat immer internationale Aspekte auch dabei. Ja. Hin und wieder sogar Österreich folgen, weil der Tom Lohninger immer wieder zu Gast ist
beim
Tim Pritlove. Also wer Logbuch Netzpolitik nicht hört, aber sich für Netzpolitik interessiert, da möchte ich das wirklich empfehlen. Das ist, finde ich, sehr nett zu hören.
Oder er hört eine ganz kurze Zusammenfassung bei uns.
Genau.
du hast vorher, ist der Begriff gefallen, Lausch-Software, weiß ich nicht genau. Da habe ich auch was sehr Interessantes gelesen zum Thema, also die Headline war auf Heise, Forscher finden Ultraschall-Spyware in 234 Android-Apps.
Mhm.
Habe ich irgendwie sehr spannend gefunden. Also da gibt es einen Hersteller, der nennt sich Silverpush. Und der hat eine Software geschrieben, die so quasi Ultraschallsignale oder Ultraschalltöne auffangen kann und so quasi weiter verwerten kann, rückmelden kann. Also da geht es im Wesentlichen darum, so quasi, ich habe eine App am Handy laufen und der Fernsehsender strahlt bei einer Werbung irgendwie einen Ultraschallton aus und die App reagiert drauf. Ja.
Das ist auch ein mögliches Modell.
So das ist so quasi eines der möglichen Modelle und da gibt's noch viel mehr. Sie haben in dem Artikel aber geschrieben, dass Ihnen bis jetzt noch nicht wirklich viel aufgefallen ist, dass das jemand wirklich aktiv nutzt. Ja. Für mich war es nur ein bisschen bedenklich, dass das anscheinend wirklich am quasi anrollen ist, das Ganze. Ja.
Ja, wobei so ganz neu ist es nicht.
Also nein, es ist nicht neu. Ja.
Anderes Szenario, wie man damit Geld macht, ist Location Tracking, GPS-Sensor aktiviert wäre. Mhm. Also es wäre so die Idee, was weiß ich, ohne die Firma jetzt, ich sage trotzdem den Firmennamen nicht, also angestellt davor, bei McDonald's ist ein Ultraschallsensor. Genau.
McDonald's ist so ein Klassiker.
Ja, auch wenn die wahrscheinlich gar nicht da
mitspielen. Oh ja, die sind dabei. Die sind dabei, was ich gelesen habe.
Und die App fängt das auf und sendet das zurück und da kann in diesem Signal kann im Prinzip encodiert sein, welche Filiale das ist und auf die Art und Weise weiß man, die Person ist jetzt gerade dort, ohne dass ein GPS-Signal offen ist.
Ja, dann bekommt er halt eine Notification, dass der gerade Burger 10% billiger gibt. Keine Ahnung, was damit reingeht. Halt. Keine Ahnung.
Wie das Ganze noch viel mehr verwendet wird und was auch kommerziell mehr Impact hat, sind freie WLANs. Mhm. Also viele freie WLANs finanzieren sich im Endeffekt über die Geschichte. Nicht? Also du kriegst da dann einen Zugang, einen offenen WLAN-Zugang. Viele Leute sind froh, wenn es dann, insbesondere was sind, Touristen, wenn ich im Ausland bin und habe keine Karte. Früher war oft die Geschichte, dass du angeben hast müssen deine Adressinformationen, dann haben sie Adresse verscherbelt, nicht? Und jetzt ist halt schon vielleicht auch ein Teil nur die Lokationsinformation von dem Handy, dass du die zurücklieferst an ein zentrales Service und das ist halt auch schon Geld wert. Nicht? Es ist vielleicht noch weniger wert als Adresse, aber das wird immer mehr wert, sowas.
Na, definitiv, ja.
Ja, fand ich bedenklich.
Ja, vor allem, dass es doch schon so viele sind.
Ja, ja, und sie haben halt wirklich, sie haben sich das angeschaut, in wie vielen Apps diese Software eben verpackt ist. Und das hat sich im kurzen Zeitraum immer verdoppelt. Mhm.
Ja. Und zwar genau diese Software.
Genau also diese. Und da gibt es
vielleicht machen es auch andere, das mit anderen Algorithmen, sodass das nicht gefunden worden ist. Aber mindestens so viele gibt es nicht. Dann war die Geschichte mit dem HP-Treiber. Das war, glaube ich, in der letzten Woche oder so. Ist das bei euch vorbeigekommen?
Ganz am Rande habe ich das irgendwo, aber ich habe keine Ahnung mehr vom Inhalt.
Auch eine ganz lustige Launch-Software. Die erste Headline, die ich gelesen habe, ist Audio-Treiber. Liest Tastatur-Anschläge mit. Und ich habe mir gedacht, die sind akustisch so unterschiedlich, dass man damit problemlos mitlesen kann. Und warum machen die das so und so? Na, so funktioniert das überhaupt nicht. Das ist
einfach ein Keylogger, oder?
Das ist einfach ein Keylogger, der mitschreibt und auf die Festplatte auch beinhart die Sachen rausschreibt.
Das sind Plaintext nämlich.
Ja. Gott. Und das ausgeliefert von HP mit einer beträchtlichen Anzahl von Business-PCs. Also Business Gott, im Sinne von halt auch relativ relevant für Wirtschaftsspionage dann. Ja. Dann haben sie das erste Update rausgeliefert, was das Ding nicht rausgeschmissen hat aus dem Treiber, sondern nur deaktiviert hat.
Aber das wirklich?
Ja, und dann
haben sie nur Black gesetzt.
Ja, genau. Schön. Und die nächste Iteration war erst dann, dass es also auch Marketing fehlt bis zum Gehen das Ganze. Ja,
Wahnsinn.
Irre. Ich glaube, man weiß nicht, ob es irgendwas ins Internet jemals übertragen hätte oder sowas, also das ist nicht bekannt.
Nein, aber halt, es reicht ja schon, dass das irgendwo Plaintext auf der Platte liegt.
Genau. Und es werden jetzt genug Leute wahrscheinlich noch Plaintext auf der Platte haben.
Was war irgendein ein Keyboard-Treiber? Nein, es war Audio-Treiber.
Ein Audio-Treiber.
Aber ich meine Keylogging betrieben.
Ja. Aber wie?
Na, das ist recht einfach.
Also nicht technisch wie, sondern wie kommt sowas zustande? Aber
vielleicht sagen wir es doch auch technisch, weil ist im Prinzip ein Audiotreiber bei einer Installation muss auf jeden Fall Root-Rechte haben. Also auf die Art und Weise hat er auch ausreichend Rechte, dass er an den Tastaturtreiber auch drankommt. Nicht? Also damit ist es technisch nicht so schwer zu.
Nein, die Frage ist, wozu überhaupt?
Aber wozu?
Ja. Ich meine, da musst du ja echt einen Aufwand machen, dass du sowas in einen Treiber reinbekommst, ne? Dass der das kann.
Ja.
Und was ist die Motivation dahinter?
Ich habe auch irgendwas drüber gelesen, ich habe es aber nicht gemerkt. Es gab angeblich einen Grund, warum diese Software da drinnen ist.
Und nur braucht man es für das Argument, also für das Argument brauchte man es nicht mitzuschreiben.
Ja,
also sie müssten es nicht persistieren, sondern ja, sie brauchen es kurzzeitig im Rahmen.
Das war irgendwie komisch.
Keine okay. Na, spannend.
Ja, ja, ich hab's wieder. Wenn du skypst und du tippst, dann willst du diese Tippgeräusche nicht auf dem am Audiosignal drauf haben.
Das heißt, zum Rausfiltern des Tippgeräusches.
Du willst gesynkt die Tippgeräusche rausfiltern auf Laptops. Mhm. Das war das Argument, was ich gehört habe.
Und aufgrund der Tastatureingabe wusste er, jetzt schalte ich den Filter ein.
So ungefähr, ja.
Okay. Mhm. Ja, und er hat halt die Millisekunde, wo er es rausfiltert.
Ja. Dreht er schnell den Audiotreiber ab. Also schnell das Mikrofon ab.
Ja, genau. Ja, das Problem ist nur, trotzdem muss ich nicht mitschreiben, was...
Genau,
das ist dafür nicht... Er muss nur sagen, ja, 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 ja. Und nicht A, B, F, G.
Daher klingt dieses Argument für mich auch nicht überzeugend.
Nein, überhaupt nicht. Na gut.
Schön.
Ja. So.
Habt ihr noch was?
Stefan, du hast noch urviel.
Ja, ich habe noch ein bisschen was. Zuerst habe ich gesagt, Linear Digressions. Das ist ein Podcast, über den ich gestolpert bin, den ich zurzeit sehr gerne höre.
Podcast, okay.
Das ist ein Podcast zum Thema künstliche Intelligenz und Datenanalyse. Mhm. Sie haben bisher 180 Folgen heraus.
Was?
Und jeweils so ungefähr Viertelstunde. Also sie reißen das Thema immer nur kurz an.
Ja, dann hätten wir aber auch schon 180 Folgen. Ja.
Und also sie haben recht lustige Themen. Also nur ja, das ist jetzt beim Herfahren, was habe ich gerade als Thema gehört? Das fällt mir gerade nicht mehr ein. Das davor, was ich gehört habe, war sehr nett. Inwieweit kann man computergeneriert Witze erzeugen?
Okay.
Also es gibt eben gewisse Witze.
Entschuldigung, ich muss gerade an.
Es gibt Witze, die einfach auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren.
Ne? Ich muss gerade an Star Trek denken und an Data. Und er konnte es nicht.
Ja.
Ja.
Und auch die, die da rauskommen, sind üblicherweise schlechter als die von Menschen erzeugt worden sind. Also es geht nicht so einfach nur über lineare Algebra, was ja im Prinzip diese Patterns sind, die man da macht. Nicht? Aber es ist doch gar nicht so schlecht und sie haben dann so drei Beispiele als Nerdwitze gesagt, die waren gar nicht so übel.
Okay.
Nicht? Also, ja, also wer an so Themen Interesse hat, es geht jetzt nicht um das letzte Code-Detail da drinnen, sondern es geht um die Grundlagen. Mhm. Und mich interessiert das Thema jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr. Wir haben ja da auch schon mal über Bots geredet und ich habe gesagt, mit den Bots interessiert mich überhaupt nicht. Das fängt langsam mehr an, mich zu interessieren. Ja. Wobei mich dieses Bot-Interface total nicht anfixt. Also dieses Eintippen, Sprache einzutippen, war halt irgendwie für pervers.
Ja.
Das ist, dann will ich sie sprechen.
Genau.
Da glaube ich, ist eine Maus oder sowas ein viel besseres User-Interface, als wenn ich Text tippe. Mhm. Oder viel angenehmeres User-Interface. Aber grundsätzlich so dieses rund um die künstliche Intelligenz, was sich da so tut, finde ich ganz spannend. Mhm. Ja.
Du hast Flatter aufgeschrieben, lustigerweise.
Ja.
Das haben wir doch schon besprochen, oder?
Naja, noch nicht ganz. Ja, letztes Mal kurz.
Ich fand es sehr nett, ich habe mir angehört, wieder mal eine andere Referenz auf einen Podcast, wieder einen von Tim Pritlove in der letzten Freak-Show.
Haben sie drüber gesprochen, ja.
Haben sie sehr viele einige von diesen Services verglichen miteinander. Also der Tim Pritlove hat es für seine Zwecke angeschaut und für mich ist es auch gerade interessant, im Hinblick auf das Panoptikum zu überlegen, ob ich da was in die Richtung implementiere. Mhm. Und je mehr ich über das Thema nachdenke, also in konkretes gegangen um Flatter und Patreon, und für Patreon gibt es jetzt quasi einen deutschen Klon, da fällt mir der Name nicht ein. Und die drei hat er sich sehr genau angeschaut. Er selber ist ja mehr oder minder ein Flatter-Jünger oder vielleicht der Flatter-Jünger schlechthin, weil der war derjenige, der so ziemlich der größte Flatter Kunde war, im Sinne dessen war, dass er der Mensch war, der die meisten Spenden über Flatter bekommen hat überhaupt. Und die sind ja jetzt eben gekauft worden da von der Firma. Nicht? Haben wir da letztes Mal drüber geredet?
Adblock,
nicht? Adblock Plus, also ist die Frage, was hat das für Auswirkungen? Jetzt haben sich die Geschäftsbedingungen gerade geändert. Die sind die Woche neu rausgekommen, was mir nicht wirklich viel hilft, weil ich ja nicht das Delta sehe zu den Alten. Nicht?
Ja.
Tja, was heißt das dann jetzt? Es gibt neue und dann habe ich halt eine lange Liste von Zeug. Und dann auch so der interessante Aspekt, insbesondere bei Patreon, das war mir noch nicht bisher so bewusst, sowohl das als auch der deutsche Klon davon sind im Prinzip Abo-Modelle.
Ja.
Also du unterstützt dann jemanden nicht jetzt
einmalig
in legaler Hinsicht. Ja, auch das habe ich gar nicht so gemeint jetzt, weil das wäre ja sozusagen nur eine wiederholte einmalige Geschichte. Aber hinter dem Abo-Modell steckt auch der Aspekt, dass sie einerseits kein Finanzdienstleister sind, sondern sie sind sozusagen nur ein Dienstleister für ein Produkt, für dieses Abo. Und einerseits ist der Leister von diesem Abo, also der Begünstigte von der scheinbar Spende, ist damit zur Leistung verpflichtet, auch im rechtlichen Sinne. Also wenn du dir jetzt auf Patreon da das sagst und bietest jetzt in nächster Zeit den und den Content, dann bietest du auf die Art und Weise in dem Sinne rechtlich ein Abo an. Und wenn du dieses Abo nicht erfüllst, kannst du gegen diese Nichterfüllung dieser versprochenen Leistung theoretisch geklagt werden.
Finde ich gut. Was?
Aber das hat nichts
zu tun. Das hat ja nichts mit Spende.
Das hat nichts mehr mit Spende zu tun.
Nein, mit Spende hat es nichts zu tun. Ja.
Übertrag
schon, weil ich sage, ich mache jeden letzten Podcast. Donnerstag einen Podcast und es ist immer zum Thema bla bla bla.
Ja, okay.
Und ich falle einmal aus, habe ich ein Problem.
Dann bist du klagbar, ja.
Ja. Ja, finde es dann nicht mehr so gut.
Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja.
Fand ich ganz interessant als Überlegung. Abgesehen von relativ hohen Kosten bei kleinen Spenden.
Anders gesagt, ich finde es eben als Spende nicht geeignet. Ja? Sondern das hat eben so quasi ein bisschen was von einer Professionalisierung dann. Ja?
Ja, aber soll sich dieser Podcast hier denn professionalisieren?
Nein, ich würde es jetzt gar nicht
in auf dem den Moment, Podcast
beziehen. Ja, da wäre es falsch.
Ich möchte es wirklich auf diesen Podcast beziehen.
Da wäre es falsch wahrscheinlich,
Und inwieweit ist dann dieser Podcast plötzlich auch zum Beispiel für eine österreichische Finanz interessant?
Mhm. Absolut.
Weil dann ist es ein Dienstleister, eine Informationsdienstleistung. Genau. Und damit
ein Medienunternehmen.
Ein Medienunternehmen. Quasi. Und dann sind wir auch schnell bei Registrierungspflichten und Fragen zu Gewerbeschein und so weiter.
Ja.
Also da ist meine Begeisterung dann für Patreon ein bisschen gesunken. Mhm.
Auf der anderen Seite muss es da eben für jede dieser Grautöne, ja, muss es da halt einen Dienstleister geben. Ja. Und wenn der halt eben nicht für die, sage ich jetzt mal, ganz Kleinen, die das als Hobby betreiben, ist, dann ist er das halt nicht. Ja.
Ich will es wieder umdrehen. Ich hätte aber gern den für die wirklich Kleinen und den gibt es gar nicht eigentlich.
Das ist ein anderes Problem. Ja.
Und da sehe ich auch kein Businessmodell dahinter für die Finanzdienstleister. Hm. Und was ist dann eigentlich die Konklusion? Und das war ein bisschen überraschend, aber eigentlich auch gar nicht so blöd. SEPA-Überweisung.
Ja.
Da spricht nicht allzu viel dagegen. Du hast damit nicht den Connex aus dem Webinterface. Da bleibt dann nicht viel was anderes über als im Endeffekt PayPal oder Kreditkarten oder so ein Payment Provider in die Richtung. Aber wenn du auf den verzichten kannst und wenn du sozusagen deinen edlen Spendern so weit vertraust, dass sie in der Lage sind, eine E-Banking-Software für dich aufzumachen, also dass sie bereit sind, ihre E-Banking-Software für sich aufzumachen, dann ist das Medium, was einfach 100% minus Bankspesen, die aber im Verhältnis Lappalie sind zu den zu den Spesen, die sonst auftreten, weil das in der Payment-Provider auch immer dann involviert, zusätzlich zu den Firmen da dazwischen. Absolut super Geschichte. Das
war natürlich, aber die Frage, wie erklärst du das der Finanz, ist da auch noch nicht
geklärt. Das muss ja trotz, also
weil natürlich wirst du über gewissen Volumen langen, wirst du es erklären müssen. Ja.
Das ist richtig, aber ich habe auch gemeint, dass das eine ist die Steuerpflicht und das andere.
Aber die hast du eigentlich fast immer.
Ja, genau. Und der andere Aspekt ist, es bleibt damit eine Spende an dich. Und es ist damit nicht eine Geschäftsgebarung jetzt im Sinne, die relevant ist.
Du bestellst kein Abo oder sonst was.
Genau, und damit bist du nicht der Mediendienstleister, sondern du bist der Max Mustermann, dem halt eine Spende zugeflossen ist und der die Spende, wenn sie über einen gewissen Rahmen ist, versteuern muss.
Das bleibt ja sowieso nicht erspart.
Ja. Genau.
Und es ist damit auch, ich finde es auch ganz okay jetzt im Sinne, ich will ja nichts, ich will ja die Steuer gar nicht hinterziehen. So gesehen finde ich das okay, wenn das auf meinem Konto einschlägt.
Ich würde die Steuer sowieso mal ausklammern, ja.
Ja, aber ich
wie gesagt, die musst du sowieso. Nicht.
Ja, genau. Ja. Ja. Und daher ist das für mich okay, wenn das am Konto einschlägt, nicht? Und wenn die Finanz da Einblick hat in das Konto, was sie hat, ja. Dann sehen sie das und wenn ich das dann versteuere, damit ist das alles auch sauber und rechtlich okay.
Ja.
Ja. Mir geht es da jetzt in den
aber ich finde es nicht ganz verwerflich, eben dieser Abo-Gedanke. Ja.
Ich habe
verwerflich gesehen.
In Bezug auf Podcasting oder auf Sponsoring von Softwareprojekten.
Ja.
Dafür ist es eigentlich nicht geeignet. Mhm. Es ist was anderes. Nicht? Also wenn du vorhast, jetzt ein Abo anzubieten, ist es okay. Aber ist es auch ein Abo?
Ja.
Ja. Ist Podcast hören ein Abo, nicht?
Ja. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ob es viele Podcasts gibt, die wirklich viel Geld damit verdienen. Ja.
Nein, aber es gibt sehr viele Podcasts, die den Flatter-Button drauf haben und überlegen, ob sie auf Patreon wechseln wollen sollen. Und ich sehe Patreon nicht als Option für Podcasts.
Auf der anderen Seite, also wenn man so quasi sich in unserer Welt ein bisschen umschaut, bei Video-Content, bei YouTube, da gibt es Leute, die sind Multimillionäre durch dieses Ding geworden. Ja.
Ja, aber das ist ja alles werbefinanziert. Ne? Das funktioniert ja auf einer gewissen Art und Weise anders.
Und es geht dann eher über Premium-Content. Nicht?
Ja, also wie ist es mit den Twitch-Leuten? Ja. Das ist genau wieder weniger so. Nee, da geht es sehr viel um Spenden. Sehr, sehr viel.
Nein, das schon, aber trotzdem, keine Ahnung, dann spielt die halt das neue Spiel von irgendjemandem an, weil sie halt schon 300.000 Follower auf Twitch hat und pausenlos 5.000 Leute zuschauen, wenn sie den Rechner aufdreht.
Ja, aber da geht's. Aber schau dir mal einen Twitch-Stream an.
Da heißt ich habe das alle, nie angeschaut.
Okay, gut. Dann heißt es alle 3 Minuten, ja, er dankt diesen und jenen, weil er gerade 20 Euro überwiesen hat.
Wirklich?
Ja.
Okay. Ja? Na, ich verstehe dieses, also ich persönlich verstehe das ja nicht. Dass ich jemanden beim Computerspielen zuschaue.
Hm?
Das ist mir einfach...
Lass es mich erklären.
Ich weiß schon, das machen viele Leute. Es war da letztes Jahr oder keine Ahnung was, war ich bei Bekannten und da war der Neffe da und der hat gesagt, er fährt jetzt, muss jetzt geschwind weg, weil er schaut sich irgendeine E-Sports-Übertragung an.
Das ist die eine Welt.
Muss dann auf einmal, weiß ich, 10.000 Leute oder 5.000 Leute treffen, um sich eine Übertragung eines E-Sport-Events anzuschauen.
Das ist die eine Welt.
Und da denke ich mir,
Lass es mich dir erklären. Also diese ganze E-Sport-Partie ist die eine Welt. Da schaust du dir eine Sportveranstaltung an. Ob es jetzt Sport für dich ist oder nicht.
Ist ein anderes Thema.
Ist ein anderes Thema. Ja? Du schaust dir einfach eine Sportübertragung an. So wie Fußball, so wie Bundesliga, so wie Football, was auch immer. Ja? Das ist einmal das eine. Und das andere ist, du schaust einfach irgendeinen Typen in seinem Kinderzimmer, in seinem Office, in seinem was auch immer, beim Computerspielen zu.
Ja.
Ja? Da geht's, oder die Hauptmotivation für mich ist, wenn ich mir
Twitch-Streams
anschaue, gelegentlich.
Okay. Ja?
Manchmal mehr, manchmal weniger. Da geht's einfach darum, entweder ich habe gerade viel gespielt, also ich habe gerade ein paar Stunden hinter mir, ja, und ich bin einfach schon müde. Ich habe keinen Bock mehr, will nicht mehr selber spielen und schaue jemand anderen zu und lerne vielleicht was dabei.
Lasse spielen.
Ich lerne also, vielleicht was
dabei.
Also wie
man das Spiel spielt, genau, meinst du?
Ja. Okay. Wie ich besser wäre, was irgendwie die Tricks sind und so weiter. Das ist die eine Motivation. Die andere Motivation ist, ich habe irgendein Spiel, das mich ein bisschen interessiert, der Genre interessiert mich, was auch immer. Ja, ich will aber diese 60, 70, 80 Euro nicht dafür ausgeben oder ein scheiß Abo dafür abschließen oder sonst was machen.
Und der Trailer sagt gar nichts
über das Spiel. Sagt, du schaust mal an, wie das
Spiel ist. Ich schaue mir mal an, wie das ist.
Okay.
Ja, oder ja, die nächste Variante ist, ich habe ein Spiel, das mich interessiert, habe aber keinen Bock, das selber zu spielen, will mir das nicht kaufen. Mich interessiert aber die gesamte Storyline von dem Spiel, die mittlerweile ähnlich gut sind wie Hollywood-Filme, ja, mitunter. Ja? Und ich schaue mir passiv dieses Spiel an. Ja,
aber du bist ja immer noch davon abhängig, wie dieser jemand, dem du zuschaust, dieses Spiel spielt.
Ja, und es gibt Streamer, die spielen das fantastisch gut, kommentieren das extrem nett, sind auch noch witzig. Ja,
okay, ich bin komplett der falsche
Twitch ist dafür. Nicht ohne Grund extrem erfolgreich.
Ja, ja, eh. Na, ja. YouTube hat er damit jetzt auch schon angefangen, nicht? Schon vor einiger Zeit.
Ja.
Wo Leute, ja. Na gut, wie auch immer.
Und Twitch ist
halt. Wie ist das YouTube Games oder sowas, oder was? Ist das YouTube Games?
Ja,
oder
so? Ich glaube.
Oder YouTube Game.
Und Twitch ist gekauft worden von?
Keine Ahnung.
Amazon?
Was? Wirklich?
Ich weiß es nicht. Die sind doch von irgendjemand ganz Großen gekauft worden.
Twitch ist gekauft worden?
Ich weiß es nicht. Oder wollten sie es übernehmen? Nein, ich glaube, die sind übernommen worden. Ja. Und wenn mich nicht alles täuscht.
Twitch wurde gehackt, Twitch wurde gekauft. 970 Millionen gekauft. Was will Amazon mit dem Videodienst?
Amazon, ja.
2014.
Ja. Boah, so lange ist das schon her.
Wahnsinn. Zumindest Bild.de.
Ja, ja. Ja, ja.
Fake News.
Fake News, genau. Nein, ich glaube, die sind von Amazon gekauft worden. Ja,
okay.
Weil eben das Ding wirklich
abgeht. Lustig. Ja, für mich total unverständlich, aber gut.
Ja, da musst du in der Gaming-Welt ein bisschen drin sein. Ja, ansonsten ist es komplett uninteressant zuzugeben.
Ganz klar.
Ja. Aber ich kenne einige Gamer, ich kenne einige Casual-Gamer und das, was sie gemein haben, ist, dass sie hier und da mal Twitch schauen.
Okay. Na gut, soll so sein. So, was haben wir da noch? Ganz was anderes. Uhu oder so heißt das.
Uhu.
Uhu oder Uho oder Oho. Ich habe das einfach sehr lustig gefunden. Das sind gefüllte Wasserbälle. Mehr oder weniger. Also da drinnen ist Wasser.
Ah, ich weiß, was das ist. Ja.
Mit einer S-Bahn-Hülle.
Ja, hüllt. Das ist total
das pervers. Kannst du halt, also so trinkst du dann halt Wasser. Ja. Ne? Also du nimmst quasi diesen flutschigen Ball in den Mund, beißt ihn auf, du kannst die Hülle essen, die ist essbar.
Also ich.
Und drinnen ist einfach nur Wasser.
Für mich ist ein Use Case erklärbar.
Ja.
Das ist bei Großsportveranstaltungen wie Marathonlauf, ja, dass nicht
mehr natürlich
10.000 Becher
herum. Ja, aber genau darum geht's. Darum geht's.
Aber ansonsten als in Wien lebender Mensch finde ich es total pervers, Wasser in eine andere Form zu bringen als die Wasserleitung.
Ja, nein, aber da sind wir halt privilegiert.
Ja, natürlich.
Ja. Ja. Ganz klar.
Hier auf dem Tisch stehen auch zwei andere Formen als Wasserleitung, nämlich Flaschen.
Ja,
das stimmt.
Und angeblich ist es, wenn es massenproduziert würde, billiger als Plastikflaschen.
Ja.
Ob das stimmt, kann ich beurteilen, aber es hat mich ziemlich beeindruckt.
Ja. Nein, also ich finde es ziemlich cool, eben um diesen ganzen Plastikscheiß, deswegen stehen hier eigentlich nur Glasflaschen, ja, um diesen ganzen Plastikscheiß loszuwerden.
Mhm. Wobei die auch eine Frage sind, die Glasflaschen.
Ne? Ja, also
kann man darüber diskutieren.
Definitiv, aber man kann sie wieder befüllen, keine Ahnung was. Mhm. Natürlich brauchen sie dann viel zusätzlich noch viel Wasser, weil sie gewaschen werden, ja, keine Ahnung.
Genau.
Gebe ich dir vollkommen recht, alles
das
gut.
Das kommt vom Schneeberg.
Ja. Nein, aber du darfst jetzt nicht in unseren Breiten drüber nachdenken, weil wir halt wirklich privilegiert sind, was das betrifft. Mhm. Bei uns kann man einfach Wasser aus der Wasserleitung trinken. Aber es gibt genügend Gegenden in dieser Welt,
die meisten,
wo das nicht funktioniert.
Ja.
Was ich nicht gesehen habe, wie lange das Zeug haltbar ist, weil es ist eigentlich nur Eiweiß.
Das habe ich auch nicht gesehen. Das nächste ist halt, du kannst das halt wirklich quasi nur in den Mund nehmen und halt aufbeißen. Also die jetzt einen weißen Spritzer draus zu machen, gut, geht das mit Kohlensäure drin? Das wäre noch lustig. Aber dann müsste man halt irgendwie aufstechen und dann spritzt das irgendwo hin. Keine Ahnung.
Hm.
Aber wie auch immer.
Ich könnte mir vorstellen, dass mit Kohlensäure das geht.
Ja, mit Kohlensäure
aber stell dir mal vor, du hast von denen irgendwie 20 im Kühlschrank liegen und das Ablaufdatum ist überschritten.
Dann hast du Wasserlacke.
Dann hast du Wasserlacke im Kühlschrank.
Ich hätte eigentlich weder weniger Angst, reingeben, dass es aufgeht, aber man kann es auch wo reingeben, aber sondern eher, dass es halt schlecht wird, weil es Eiweiß ist. Nicht?
Ja, ist es Eiweiß oder ist es Stärke? Ich weiß es nicht.
Eiweiß.
Eiweiß?
Soweit ich mich erinnere, ist Eiweiß.
Okay.
Ist sicher recht lustig.
Aber ich habe die Idee an sich gut gefunden. Hm. Finde ich nett.
Aber da muss ich einhaken. Ich habe auch noch eine Idee recht interessant gefunden, weil wir schon so bei verrückten Ideen sind. Habt ihr den Elon Musk und die Boring Company verfolgt ein bisschen?
Nein.
Da geht es einfach darum, er kauft jetzt eine Tunnelbohrmaschine.
Ja, es geht um seinen Tunnel unter LA-Tour.
Genau, er will LA quasi unterirdisch durchlöchern, in Wahrheit.
Okay, wirklich durchlöchern?
Ja, ja.
Okay.
Ja, zig Tunnel will er da graben.
Ah, zig. Ich habe mir gedacht, das war so.
Okay. Nein, nicht einen, sondern wirklich.
Okay.
Im Idealfall hunderte.
Okay.
Und da drinnen ist so quasi ein so in eine so einer Röhre ist so quasi nur eine Bahn, wo halt elektrisch so quasi ein Schlitten fährt, mhm. wo im Idealfall ein Tesla draufsteht und der brettert mit 200 km/h unterirdisch durch LE durch.
Okay.
Und du kannst halt statt einer normalen Parklücke fährst du quasi in einen Aufzug rein, lässt dein Auto runter und zischt aus LE raus.
Okay. Ja.
Was für ein Unfug.
Er bohrt schon.
Wirklich?
Ja. Also es gibt auf seinem eigenen Gelände gibt's eine Teststrecke schon unterirdisch mit dem Schlitten. Ja.
Okay.
Der hat auch schon getwittert, das Video.
Ja. Das ist nur ein Video. Das ist keine Teststrecke, glaube ich.
Das ist kein 3D. Das ist
3D.
Nein. Das ist Teststrecke. Die gibt es schon. Das ist definitiv Teststrecke. Ich kann dir das Video zeigen.
Ja, ich habe es angeschaut. Ich halte es noch immer für Animation.
Nein, ist es definitiv nicht. Und er fängt auch schon an, unter LE zu bohren. Ja.
Okay.
Er bohrt auf seinem Grundstück bisher.
Er hat auf seinem Grundstück bisher gebohrt und jetzt bohrt er dann schon so quasi nicht mehr auf seinem Grundstück. Das geht schon los. Und irgendwie finde ich es geil. Wenn man sich das Video anschaut, was er davor hat, finde ich das schon irgendwie großartig. Auf der anderen Seite kommt dieser kleine Österreicher, der nimmt mir hoch, ja, der nach hunderttausenden Regeln und Normen und Fluchtwegen und Zweitröhren und was der Teufel schreit. Und ich denke, das kann niemals funktionieren.
Nein, nicht. Und das ist auch ökonomisch ein Wahnsinn, das Ganze. Also das.
Aber gibt es keine?
Das ist kein 3D.
Das ist 3D.
Nein.
Was?
Nein. $1 million, das ist kein 3D. Ja.
Was?
Sicher. Nur weil das vorne ein bisschen ruckelt, das ist.
Nein, 3D. Das ist kein 3D.
Ja, natürlich ist das 3D, Uli. Mm. Hallo.
Mm-mm. Okay. Also ich sitze hier mit Videobanausen im Raum. Jeder soll auf den Twitter-Account vom Elon Musk schauen.
Es kam so ein komischer Tesla, wie heißt der?
Niemals
Model X.
Das X, ja. Hm.
Alter Schwede, ist das Auto schier. Geh. Bah. Das ist so ein Porsche SUV-Nachbau. Meine Güte, ist das Ding schier. Ja.
Jetzt zeigen sich die zwei gegenseitig Twitter-Accounts.
Ja, nein, wie auch immer. Ja, na, soll er mal machen. Aber gibt es in LE keine U-Bahnen? Ich war nur einmal in LE und dort gab es definitiv keine, wo ich da war, aber das war relativ nah am Flughafen unten. Na gut, wie auch immer.
Ja, aber ich war schon in New York und bin niemals U-Bahn gefahren in New York. Und andere Leute haben mir dann gesagt, die U-Bahn ist so super in New York, du kommst überall urschnell hin und urtoll. Und ich habe immer nur so, Taxi. Aber da war doch dieses Yellow Cap in meinem Kopf eingebrannt, vielleicht deswegen. Ja.
Na, um zu vernünftigeren Fortbewegungsmitteln zu kommen.
Ja.
Und da ihr ja sowieso viel zu viel in diesen IT-Kellern herumsitzt, will ich wiederholen, dass das Friday Night Skating wieder eröffnet ist. Das heißt
Rollerskating.
Wobei das kann man nicht nur mit Rollerskates machen, sondern auch mit Fahrrad und so weiter. Das ist eine sehr nette Geschichte. Okay. Man fährt so 18 bis 35 Kilometer quer durch Wien im Pulk von 3000 Teilnehmern.
Aber und war das nicht am Gürtel entlang? Oder ist
das war am Ring.
Jede Woche eine andere Strecke.
So, okay.
Und es ist, ich glaube, 18 Mal oder sowas in die Richtung. Mhm. Jeden Freitag startet um 21 Uhr am Heldenplatz und ist jedes Mal eine andere Route. Macht sehr viel Spaß. Ist sehr, sehr, sehr friedliche Stimmung.
Okay.
Es gibt dazu laute Musik von diversen Lastenrädern und so weiter. Und es ist echt, ich fahre da sehr gern mit. Wir fahren eigentlich immer mit.
Okay.
Und einmal im Monat.
Mit den Fahrrädern.
Mit dem Fahrrad, ja. Mhm. Ich bin, glaube ich, zwei Jahrzehnte nicht mehr auf Skates gestanden oder noch länger und ich bin ja nicht sicher, ob ich damals gut über die Schienen drüber gekommen wäre. Es ist immer dann spektakulär, wenn man sich die Leute vor einem anschaut, wie die quer über die Schienen so drüber.
Das ist ja, stolz, das ist ja mein so Sportgerät.
Na was? Dann.
Rollerskates.
Ja,
okay.
Ja, stell dir vor, quer durch Wien auf Rollerskates. Ja. Nicht? Das hat wirklich sehr viel Spaß, immer 21 Uhr am Freitag. Und auch Freitag, aber nur einmal im Monat, dafür über das ganze Jahr hinweg, ist die Critical Mass. Die startet immer um 17 Uhr am wie heißt der Platz? Schande über mich. Mit dem Hochstrahlbrunnen.
Schwarzenbergplatz, ja. Wo sie jetzt diese Surfer-Geschichte nicht mehr aufbauen.
Genau, dürfen. Im Prinzip ähnlicher Modus wie bei der Critical Mass, nur sind es da halt eben
wie
so gut
Friday Night Skating.
Wie beim Friday Night Skating, also so gut wie nur Radfahrer.
Okay.
Und fährt man eben auch unter Polizeibegleitung quer durch Wien. Neuer Twist seit letzter Woche, fahren die Polizisten auch auf Fahrrädern mit.
Das finde ich cool.
Macht ein bisschen anderes Bild, damit sind das auch tendenziell eher die entspannteren Polizisten.
Ja.
Und es funktioniert damit sehr nett und sehr
cool.
Eine sehr freundliche Lustig. Stimmung auch so.
Aber auch in der Nacht.
Nein, 17 Uhr geht's.
17 Uhr.
Also wirklich Freitag 17 Uhr, das ist Hauptverkehrszeit in Wien. Da erlebt man dann auch immer sehr nett die freundlichen Reaktionen der Autofahrer, die einem erfreut zurufen,
winken,
mit einem Finger winken.
Ja, ja, genau. Auch das kommt vor. Und aber es ist auch so in der Nacht, wir fahren immer wieder eine gewisse Strecke dann auch über die Autobahn und da wird auch die Autobahn dann dort natürlich kurz abgesperrt. Und da
denkst du aus Tangente, oder?
Nein, sondern da rein zu von Klosterneuburg da rein zu das Stückerl Autobahn Richtung, also die Abfahrt da, die Gürtelabfahrt, glaube ich, sagt man dort dazu. Ja. Und das ist, also Schnellstraße ist das eigentlich technisch gesehen, Autobahn. Aber das ist eine dreispurige Straße, die da gesperrt wird. Und da stellen sich dann sicherheitshalber doch drei Polizeiautos nebeneinander hin, um sicherzustellen, dass da niemand dazwischen durchfährt. Weil wenn sich da nur einer hinstellen würde, ist eine gute Wahrscheinlichkeit, dass das, da einer durchbreitet.
Jetzt blöde Frage, ist das eine und das andere so quasi als Demo angemeldet? Absolut.
Also das von den Friday Night Skating ist von den Grünen angemeldet als Demo.
Wirklich?
Und es geht eben um Rückgewinnung von öffentlichem Raum für Radfahrer.
Was auch immer, mich hat jetzt nur interessiert, ob es als Demo oder ob das schon
andere,
von der Stadt Wien offiziell unterstützt wird.
Das von der Stadt Wien nicht, nicht von den Grünen ist es das eine. Aber es ist eben eine Demo und daher unter Polizeischutz und mit Demoreglement und so weiter. Das heißt, die haben auch Ordner, auch sowas, und die haben auch Ordner, die auch auf Skates damit unterwegs sind. Das ist relativ groß organisiert. Okay. Also ich würde sagen, 20 bis 30 Ordner, die da mitskaten und auch mit so Leuchtstäben, Verkehrsregeln auch und so weiter. Also die übernehmen so Verkehrsregeljobs quasi mit und so weiter. Die haben auch ein striktes Reglement, also wer sich nicht dran hält, fliegt raus und so weiter. Sie sind mit Pfeifer unterwegs, dass sie locker durchziehen können. Also im Endeffekt sperren die immer die Seitenstraßen ab, der Pulk fährt durch und dann ziehen die von hinten, wenn wieder zusammengewartet wird, nach und man fährt wieder vor. Dann Critical Mass ist keine Demo offiziell, keine angemeldete, sondern das ist eigentlich eine illegale Demonstration.
Okay. Ja, muss auch bei dem Namen so sein.
Das hat auch einige Male so stattgefunden und wurde dann auch also diskutiert mit der Polizei und so weiter. Und mittlerweile hat man so ein Agreement gefunden, sodass es keine Demonstration ist, aber alle verhalten sich so, als wäre es eine Demonstration. Okay. Das heißt, Polizei ist dabei und man kooperiert. Aber es ist nicht so, dass vorher genau die Routenführung angekündigt wird, aber die Polizei weiß grob, wie es ablaufen wird und so weiter. Und man macht gewisse Sachen bzw. gewisse Sachen nicht. Also zum Beispiel, dort hält man sich daran, man blockiert keine Straßenbahnen.
Okay.
Weil Straßenbahnverkehr wird da nicht abgesperrt. Und auf die Art und Weise ist es sozusagen ein bisschen informeller, funktioniert aber technisch eigentlich auch sehr gut.
Lustig.
Und es ist dann immer wieder lustig, weil es ja Freitagnachmittag ist, wo wir teilweise doch auch Staus verursachen, was ja auch Sinn ist, weil es ist ja auch eine Demonstration jetzt im übertragenen Sinne. Aber andersrum, dass es uns passiert, dass wir in Staus gelangen, insbesondere am Ring, sind wir als Pulk, der mit 11 km/h dahin rollt, schneller als der Standardverkehr und müssen dann immer wieder warten, 10 Minuten, bis vorne der Verkehr weitergegangen ist, bis wir dann weiterfahren können. Also das ist irgendwie so die paradoxe Situation, dass der Demozug schneller ist als der eigentliche Verkehr.
So, was haben wir noch?
Ich habe schon wieder zwei Podcasts. Der eine ist ein ganz neuer und er ist auch technisch und er ist österreichisch.
Okay.
Der Self-Hosted Web heißt
er. Ja, genau.
Also es geht um
Selbsthosten von Services, also wenn man nicht von Google und Co. abhängig sein will. Und es ist von einem Bekannten von uns auch die erste Episode jetzt neu herausgegeben. Der hat bisher das als Blog betrieben und jetzt hat er eben das auch als Podcast angefangen. Und zwar ist es der Richard Hemmer,
der Richard
aus dem Zeitsprung-Podcast, der jetzt eben auch einen Zweitpodcast angefangen hat mit The Self-Hosted Web.
Macht er das allein?
Macht es alleine auf Englisch. Bisher eine Episode heraus und da hat er bei der Republika, wo er war, jemanden interviewt von einer Self-Hosting-Cloud-Lösung. Also dieses Thema ist ja auch, wenn du diese ganzen Services bei dir installierst, das ist ja nicht trivial.
Ja.
Das heißt, es wäre nett, wenn das Ganze noch paketiert wäre. Und das ist das Service von denen.
Okay.
Gibt es dann als kommerzielle On-Premise-Lösung, also dass du sozusagen deine Dienste, dein Nextcloud oder sowas, also deine eigene Nextcloud-Instanz von jemandem hosten lässt.
Okay.
Also du klickst es dir in einem Webinterface bei ihnen zusammen, wirfst dafür ein paar Euro rein.
Aber und das ist dediziert für
deine
dich.
Dedizierte Nextcloud-Instanz. Und wenn du morgen was anderes haben willst, klickst du dir das dazu. Und wenn du was nicht mehr haben willst, klickst du dir das weg. Und ja, finde ich auch sehr nett. Und es gibt eben, das Ganze ist auch eine Software, die du selber eben auch installieren kannst. Dann kostet es natürlich nichts.
Okay.
Also dann hast du aber natürlich auch die Arbeit und dann musst du das selber. Und die Idee ist
Docker-basierend oder
ich,
was?
Ich glaube, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube.
Okay.
Und die Idee ist eben auch einerseits, dass sich das Zeug selber automatisiert updaten soll, alles.
Ja.
Und andererseits auch eine zentrale User-Verwaltung haben soll. Das heißt also, wenn du für alle Services einen neuen User haben willst, dann legst du ihn einmal zentral an und er prägt sich überall durch, wo es funktioniert.
Blöde Frage. Diese ganzen eben Nextcloud, C-File und so weiter,
genau,
so die bieten doch alle selber eine Cloud-Lösung
an. Ja, aber eben nur die eine. Und das du heißt, willst aber vielleicht einen Kalender haben und du willst aber vielleicht auch noch ein Webmail haben und du
dann
willst...
Okay, du kannst dort mehrere Services dann installieren.
Das heißt, so quasi, du installierst dir dann auf irgendeinem Host die Community Edition von dem und die Edition von dem und so.
Ich glaube, sie haben bisher so 30 Sachen.
Echt? Und, das erlauben die ja AGBs von diesen ganzen...
Naja, wenn das alles
Open Source Software
ist, dann schon.
Ja.
Mhm.
Zahlen tust du ja quasi nur das Hosting und das Service,
Paketieren
genau, und keine Ahnung was.
Ja, ist die Frage, welches Marshall halt
drum ist. Nicht nur das Paketieren, sondern das Hosting zahlst.
Marshall Hosting.
Ja, genau.
Aber steckt ja noch mehr dahinter, so ist es ja nicht.
Ja.
Und das SEO war auch wieder legitim.
Dass bei C-File oder bei OnCloud und so weiter, wenn du dort hosten würdest, wenn du den Cloud-Dienst, dann zahlst du ja auch nur fürs Hosting.
Ganz genau.
Teilweise hast du dann mehr Funktionen
bei C-File zum Beispiel. Also,
aber dort kriegst du wieder nur die Community, die
schon
installiert.
Spannend.
Das ist das eine. Und der zweite, den ich noch ins Rennen werf, ich weiß nicht, ob ich den da schon mal erwähnt habe, das ist der Omega Tau Podcast.
Ja.
Da bin
ich in letzter Zeit sehr viel.
Ja, da keep ich zurzeit gerade voll rein in die.
Ich hab gestern gehört die Folge zum Thema Energiewirtschaft.
Mhm.
Hochinteressant. Also, da geht es gerade ziemlich ab anscheinend.
Ja. Sehr langer Podcast, so oft einmal auch 3-4 Stunden Episoden, manchmal auch nur einen Viertel.
Mhm.
Thema oben drüber ist Science and Engineering.
Ja.
Mhm. Deutsche Episoden und englische Episoden gemischt.
Das wäre eben, deswegen habe ich vorher gefragt zum Thema Sprachen bei Panoptikum und so weiter.
Ich habe gerade gehört gehabt, Tidal Power, also Gezeitenkraftwerke. Da habe ich bisher gehört, dass es in Frankreich gibt und nicht viel dazu gehört. Und wie ist denn da eigentlich jetzt der Markt und die aktuellen Entwicklungen und die Lage? Und da wird interviewt einer von einer Firma, die sind sozusagen ein ich will nicht sagen der Weltmarktführer, aber die haben die meisten Kraftwerke am Laufen, die es da so gibt an so Turbinen. Und wie schaut es mit der Entwicklung aus? Wie ist das technisch?
Ja, da gibt es ja unterschiedlichste Ansätze, wie man das machen kann.
Und sehr, sie haben dauernd den Connect zu den Windrädern. Dadurch, dass sich jetzt die Windräder so verbreitet haben in den letzten Jahren, ist das ja dort alles ziemlich ausgereizt und da hat sich sehr viel weiterentwickelt mit Generatoren und so weiter. Also das siehst du ja überall, diese Windräder.
Ja, ja.
Und damit ist sehr viel Convenience Technology auf den Markt gekommen, die jetzt sich dann auswirkt auch auf die Weiterentwicklung von diesen Gezeitenkraftwerken, von diesen Turbinen dort. Man hat sehr viel gelernt und jetzt geht es sozusagen dort los.
Ja. Die Idee ist ja auch, oder habe ich auch schon irgendwo mal gesehen, das zu kombinieren, ne? Also jetzt nicht unbedingt Gezeiten, sondern Strömung und Windkraft. Also wenn du so Offshore-Parks hast,
genau,
dass du da quasi unter Wasser
auch eine Energiegewinnung
hast. Ja. 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 Weil du hast die Leitungen dort, du hast die Infrastruktur
ist
dort.
Quasi schon alles da.
Das Geld nicht verwenden.
Ja. Ja. Ja.
Ja. Und was eben für Engineering-Probleme gibt, wenn halt was unter Wasser sein muss.
Ja.
Also war interessant so der Ansatz, tendenziell eher Low-Tech und eher robuster und eher größer.
Ja. Mhm.
Und sozusagen eher nicht so am letzten Effizienzminimum, weil die Wellen sind sowieso da, bauen wir das Ding lieber ein bisschen größer, vergeuden ein bisschen von der Energie und dafür funktioniert es auch. Das ist so der Ansatz von denen gerade. Nein, aber sehr, sehr eine nette Episode.
Puh, noch mehr Wein. Ein Schluckerl, danke. Ich habe, weil wir gerade bei so quasi Off-Topic sind,
wieso oft?
Na, so off-topic. Ein bisschen off-topic ist es schon.
Die haben auch Software-Engineering.
Gut, dann wäre ich übrigens jetzt mal off-topic.
Ja, mach mal.
Ja. Weil eben zur Haltbarkeit von solchen Kraftwerken und welche Materialien und Low-Tech. Ich habe gelesen, dass die Titanic bald nicht mehr da ist.
Was ist nicht mehr da?
Na, das Wrack ist bald nicht mehr da.
Sondern,
also sie haben jetzt irgendwie ausgerechnet, wann dieses Wrack quasi verschwunden ist.
Okay.
Aufgrund von Bakterienströmung, was auch immer. Ja. Ich habe mir den Zeitpunkt nicht gemerkt, aber ich werde es nicht mehr live sehen.
Naja.
Nein, ich habe es auch nicht. Ja. Aber es ist halt schon nice.
Ja, das Ding verrostet halt bis zum Umfallen. Ne?
Ja, ist bald weg.
Ne.
Ja, komplett.
Ne.
Soll so sein.
Ja, meine Güte.
Ja. Also, mir reicht's da. James Cameron war einmal unten.
Ja, genau.
Hat das für uns alle gefilmt.
Angeblich.
Ja. Nein, nicht angeblich, es gibt viel mehr.
Ja.
In Wirklichkeit ist das in Nevada, in der Wüste oder irgendwie so. Ne?
Ja. Ja. Da war doch was. Warte mal.
Oh Gott. Moment.
Ja. Die Verschwörungstheorie.
Genau. Stefan, du hast noch 34C3 stehen.
Ja, da
das ist in Leipzig.
Ist Leipzig, gell? Jetzt. Ja. Das ist auch das Einzige, was es an Neuem gibt. Also in Hamburg nicht. Nicht dieses Jahr und in den nächsten Jahren weiß man auch noch nicht.
Mhm.
Aber auf jeden Fall jetzt in Leipzig am Messegelände. Das ist so ein Messe- und Kongresscenter dort. Und da wird es jetzt einmal stattfinden. Damit wird es auch etwas größer werden, was die Anzahl der Teilnehmer angeht. Es gibt noch keine fixen Zahlen, aber es wird mehr sein.
Als das ist das, was die CCC-Konferenz.
Das ist der nächste CCC und der ist dann
für 34. Alle, die 34C3 nicht verstehen.
Ja, das ist Hacker-Konferenz.
Genau.
Aber die Hacker sind nicht die Bösen.
Nie.
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 Nie. Nie.
Zumindest die dort sind nicht.
Genau.
Na, wird sicher da spannend. Eben neue Umgebung, damit werden viele Sachen dort neu und anders sein. Weil es war so ein bisschen letztes Jahr so die Diskussion schon, jetzt ist es sozusagen durch dort, jetzt funktioniert schon so gut.
Mhm.
Und es müsste sich doch einmal was ändern und so. Und damit ändert sich einmal auf jeden Fall was, dass ein neuer Standort, der sozusagen erobert werden muss. Und er schaut aber technisch gut aus. Also sie haben es mit einigen anderen im Vergleich evaluiert und der hat sozusagen gewonnen. Und das ist damit Ostdeutschland und nicht Berlin, weil Berlin wird ja immer wieder als Nicht-Ostdeutschland.
So, wir haben eigentlich nur noch eins dastehen, nämlich DJI Spark.
Ha! Ich war heute beeindruckt. Drohnen interessieren euch, beschäftigen euch ein bisschen?
Ein wenig.
Ein wenig.
Ich habe eins zu Hause liegen.
Ja, immerhin.
Seit Jahren nicht mehr Auftrag gehabt.
Ich verfolge irgendwie die Drohnen, es fasziniert mich ein bisschen und ich verfolge das ein bisschen. Ich habe noch keine Drohne.
Willst du eine haben?
In Wien fliegen ist irgendwie öd, glaube ich.
Kannst indoor fliegen, sag
ich gerne. Weißt du, wo geflogen wird? Neben der Max-Halle, wie ich zu Hause gegangen bin, letztens ist einer herumgeflogen mit einer. Aber bist du Depp, die
war relativ flott. Ja, das ist schon ein Wahnsinn. Auf jeden Fall, wenn du dich mit Drohnen ein bisschen beschäftigst, kommst du an der Firma DJI nicht vorbei.
Mehr oder weniger.
Das ist so quasi der Marktführer in dem Segment oder im Premium-Segment zumindest.
Machen wir ganz gute Burger, nicht? DJI Fridays.
Nein. Nein. DJI, also, wie auch immer. Ja.
Dora Josef Ida.
Ein weiches D.
Ah, wieder was gelernt.
Und nicht G, sondern.
Auf jeden Fall, die haben.
DJI.
Ich zeige es jetzt mal, das sieht man natürlich nicht am Podcast, aber die haben irgendwie so ein Liner.
So groß!
Die Inspire, das ist so irgendwie so ein Dreiviertelmeter Drohne, ja, wo du eine große Kamera unten drauf tun kannst. Und dann haben sie die Phantom rausgebracht, die irgendwie so 50, 60 Zentimeter quasi Breite hat. Eine unfassbar tolle Drohne. Ja? Letztes Jahr haben sie total überrascht, weil sie so quasi die gleiche Qualität in die DJI Mavic reingesteckt haben. Mhm. Das ist eine kleine Drohne, also das ist die Drohne selbst, ohne die Rotoren und so quasi die Arme, ist nur noch, keine Ahnung, 20, ja. 25 Zentimeter mal 13 Zentimeter groß und liefert tolle Bilder. Und jetzt haben sie rausgebracht eben die DJI Spark, und da ist die Drohne selbst kleiner als jedes Smartphone. Ja.
Okay.
Und das Ding hat eine Wahnsinns-Performance und eine super Videoleistung.
Also dir gefällt die Videoaufnahmeoption bei dem Zeug?
Natürlich auch, aber halt so quasi dieses ganze Rundum-Paket. Ja. Also sie haben so quasi von der Flugstabilität, von der Bedienung, von dem Videoresultat, das da rauskommt, ja, ist das Ding einfach schon in so einem kleinen Formfaktor. Ja. Das Ding steckst du wirklich schon in die Jackentasche ein. Ja. Und das Ding kann das, was diese ganz Großen können. Ja. Und mich fasziniert es einfach, weil der Ausblick, ja, also quasi, wo sind wir in 5 Jahren, wenn du dir die letzten 2 Jahre anschaust, ist verrückt. Ja. Da hat jeder von uns eine Drohne wahrscheinlich einstecken, die, keine Ahnung, kleiner ist als eine Zigarettenschachtel.
Von wem waren die zusammenklappbare, die sie dann wieder zurückgezogen haben?
Mir gehen ein bisschen die Use Cases ab. Wer will sich denn dauernd filmen oder wer will dauernd filmen?
Naja, alle, die irgendwie auf Instagram oder sonst irgendwas, irgendwelche Dinge posten.
Ich glaube schon, also, dass
die schon
Cases da sind.
Ja, glaube ich auch.
Also es ist sozusagen der Selfie-Stick ohne
Hardware. Genau, der Selfie-Stick ohne Stick.
Definitiv, ja. Absolut.
Und du siehst das auch, also bei den ganzen Software-Features, die diese Drohne mit sich bringen, da geht es nur noch darum, ja, umkreise mich, folge mir, schau, dass die ganze Gruppe drauf kriegst. Ja. Ja, das sind so die Software-Features für die Consumer-Drohne.
Ja.
Ja.
Und poste es dann gleich auf Facebook.
Filme mich die nächste halbe Stunde beim Mountainbiken und geht schon dahin.
Ja. So lang fliegen die Dinger schon?
Ja.
Eine halbe Stunde ist vielleicht übertrieben. Ja. Also
aber so 20
die
Minuten,
Spark, 25. Schafft, glaube ich, eine Viertelstunde.
Wirklich? Okay. Na, das ist aber schwach.
Naja, es reicht.
Ja, gut. Nach einer Viertelstunde Mountainbiken ist man eh schon fertig.
Und dann könnte man wahrscheinlich einen Akku tauschen, oder?
Ist der natürlich. Ja,
kann man den im Flug tauschen?
Nein. Das kann nur das US-Militär
bis jetzt. Das ist die Tankerdrohne.
Ist aber nicht uninteressant, ja. Ja, dann könntest du mit einem Laser strahlen.
Ja, wie auch immer.
Ja, also ich war total beeindruckt, wenn das auch interessiert, einfach mal
DJI
Spark. Das Spannende ist eben, dass das schon irgendwo so in der Range von $500, 500 Euro sein soll. Mhm. Ja. Und bis jetzt haben eben wirklich gute, stabile Drohnen von Markenherstellern sind unter die 1.000 Euro Marke nicht gekommen. Und jetzt haben sie das mal halbiert und anscheinend ein wirklich ziemlich gutes Produkt in der Pipeline. Ja.
Okay.
Sie ist noch nicht kaufbar, aber in Kürze.
Man kann sie schon.
Es gibt auf YouTube gibt schon zig Reviews.
Nein, gar nicht.
Okay. Aber es gibt zig Reviews zu eben irgendwie Prototypen, Beta-Versionen von dem Ding.
Naja.
Ist spannend. Überhaupt DJI ein bisschen zu verfolgen ist nicht so schlecht.
Ja, definitiv.
Gerade was Gimbals.
Das waren aber nicht die mit dem Kickstarter-Projekt, was da mit der Folge-Mir-Drohne, die dann irgendwie gescheitert ist.
Nein, ich glaube, DJI hat es wirklich ganz klassisch hochgezogen.
Ja.
Und die gibt es auch in diesem Markt eigentlich schon ziemlich lang. Ja.
Sind die Parrot noch wer? An die kann ich mich erinnern.
Parrot gibt es schon noch. Die haben auch gerade ein paar neue Produkte rausgebracht. Kommen aber in DJI
wurde Parrot
überhaupt nicht dran.
Parrot sind aber nicht die Franzosen, oder?
Kann sein, weiß ich nicht.
Ich meine, das Parrot.
Also die waren so eine der Pioniere für die Consumer-Drohne.
Ja, ja.
Die habe ich in Erinnerung.
Okay.
Aber DJI hatte wirklich auch den professionellen Markt wirklich aufgemischt, ja, und haben tolle Kameras drauf mit tollen Linsen, die wirklich Wahnsinnsmaterial produzieren, also wirklich Hollywood-Material. Ja. Und die sind auch so weit gegangen, dass sie eben quasi Drohnen moduleartig kannst du dort kaufen, wo du dann wirklich deine Red-Kamera mit 5 Kilo unten dranhängen kannst. Wirklich toll.
Jetzt fällt mir noch ein Thema ein, weil du Kamera sagst. Mhm. Ich habe mit den Axiom-Entwicklern, also mit einem Axiom-Entwickler gesprochen.
Axiom sind diese Überwachungskameras?
Nein, nö, bin ich falsch? Das ist
nein, das ist Axis.
Ja, das ist eine Open-Source-Kamera, die in Österreich entwickelt wird.
Ah, kenn mich aus, ja.
Und die...
Was? Das waren die wir auf den Linux...
Die waren auf den Linux-Wochen, ja, genau. Ja.
Ah, da war die auch?
Nein, ja. Letztes Jahr.
Ah, dieses Jahr war ja. Ich habe mit denen geredet.
Okay. Und sind sie jetzt schon fertig? Oder? Weil da waren sie, letztes Jahr waren sie noch nicht fertig.
Nein, waren sie nicht fertig. Ne?
Das Produkt läuft, das haben sie auch dort demonstriert.
Okay. Ja, das.
Aber
das
es ist noch kein Consumer-Produkt in dem Sinn, da arbeiten sie noch dran. Und ich habe vor, und damit gleich auch Pitch zu meinem Podcast hinüber, ihn für Hour of Code zu interviewen. Cool. Weil das eben auch ein Quereinsteiger ist in die Softwareentwicklung, wie das denn so ist in so einem, es ist jetzt kein Kickstarter-Projekt, aber es ist halt so ein
also Open-Hardware-Projekt im Wahrheit, ja.
Und von der Struktur her auch ganz interessant, eben wie die dann arbeiten, wie schaut das Finanzierung aus, wie kann sowas ablaufen und eben ein österreichisches Projekt und recht spannende Geschichte. Nun ein Beispiel zu geben, was sie dort demonstriert haben. Sie haben ein Spiel gemacht, im Prinzip mit der Kamera. Also du hast mit so Datenhandschuhen, wobei in Wirklichkeit war das nur Keyframe, also du hast einen bunten Handschuh angezogen und hast damit, ich glaube, sowas wie Pong gespielt oder sowas mit dieser Kamera und der hat eben deine Hand getrackt. Und das Lustige ist eben, dass die Software zu dem Ding auf der Kamera gelaufen ist.
Oh.
Weil eigentlich ist das ja ein Computer, der halt zufällig eine Kamera drauf hat.
Ja, ja klar. Ja, und so wie jede Kamera.
So wie heutzutage jede Kamera, aber du kannst üblicherweise auf solchen Kameras nichts installieren, sondern das ist ein vorgefertigtes Set von Features, das das Ding hat und damit sind halt neue Anwendungen in die Richtung möglich, dass halt spezifische Anwendungen für deinen Anwendungsfall da drauf
sehr cool, großer Fan.
Und das ist ein österreichisches Projekt, die sind gleich bei mir ums Eck dann, also der hat nicht allzu weit rüber zu kommen, das wird sehr interessant werden.
Ja, sehr cool.
Gut. Haben wir's?
Ich denke schon.
Ich hätte noch eine Abschlussfrage an euch.
Bitte, frag mal.
Eine Frage. Welche Farbe haben eure Handtücher zu Hause?
Blau und grau.
Blau und grau?
Und, ja? und cremeweiß oder so.
Aha.
Bei meinen kann man immer von Farbe reden, so viel verwaschen wie die mittlerweile.
Ja. Mein aktuelles ist türkis, also so eigentlich Petrol und ich habe ein braunes Handtuch auch.
Mhm. Hm. Ja, gibt's halt.
Gibt's halt.
Ja.
Ne?
Ja.
Also,
voll tief. Ist voll okay. Nein.
Keine Ahnung, ob das ein guter Abschluss war.
Nein.
Nein. Ich habe mir besser vorgestellt zum Welthandtuchtag.
Nein, es ist nicht der Welthandtuchtag.
Oh Gott, nein, was denn?
Es ist einfach der Towel Day.
Der Towel Day.
Ja.
Okay, der Handtuchtag. Ja,
genau.
Na gut.
Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Vielen Dank. Es war wie immer sehr nett.
Ja, und ich bin schon hungrig.
Ja, wir gehen jetzt auf einen Burger.
Das ist eine großartige Idee.
Und 42.
Ja, und ja, übrigens 42.
Einen Burger und 42 Pommes.
Ja. Uff.
In Summe.
In Summe, genau. Passt. Gut, dann drehe ich euch ab und ich spiele das Intro. Outro, ja.